In der Hinsicht müssen wir uns als Investoren, als Mensch, auch als Unternehmer darauf einrichten, dass in den nächsten 10 Jahren 1 bis 2 schwere Krisen auf uns zukommen. Und vielleicht ist es tatsächlich die größte Chance, eine große Krise, dass man merkt, dass es so einfach nicht mehr weitergeht. Und wenn Sie eine einzige Frage aus dem Geschäftsbericht herausziehen wollen, dann ist es die Frage, existiert eine Risikoaggregation? Dass wir davon ausgehen müssen, dass die Chinesen das wahrmachen, worauf sie vorbereiten. Ein komplettes Embargo. Das liegt daran, dass Deutschland eben insgesamt systematisch eher schwächer geworden ist. Wir haben keinen wirklich robusten Staat. Wenn man da das pessimistische Rahmenbedingung ansieht, dass auch sein kann, dass wir über 10 Jahre eine reale Rendite nur von um die Null haben werden.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er ist Experte für Risikomanagement, Risikoforscher und CEO der Future Value Group. Herzlich willkommen, Professor Dr. Werner Gleißner.
Einen schönen guten Tag, ich freue mich hier zu sein.
Sehr schön, Herr Gleißner, dass wir jetzt endlich mal persönlich sprechen. Richtig. Eine große Ehre und heute haben wir einiges zu besprechen. Wir wollen natürlich über Aktien sprechen, wir wollen auch über Deutschland sprechen, über die deutsche Wirtschaft, über die Probleme, aber auch natürlich über Risiken, die drohen für Anleger, für Unternehmer, für Investoren. Und Sie untersuchen das ja nicht aus dem Bauch heraus, das ist das Schöne, sondern wirklich als Profi mit Modellen, Szenarien, Wahrscheinlichkeiten, da freue ich mich heute sehr drauf. Und Leute, wenn ihr solche Hochkaräter nicht mehr verpassen wollt, könnt ihr mir einen großen Gefallen tun und meinen Kanal abonnieren. Herr Gleißner, ich würde gerne mit dem Klassiker anfangen, weil ich lese es natürlich auch unter jedem YouTube-Video und wir werden beballert damit. Und ich höre es auch natürlich im persönlichen Umfeld, ob es Familie ist oder Freunde. Mensch, die Welt wird immer verrückter. Lauter Verrückte am Schalthebel und so unsicher war es noch nie. Was sagt denn der Experte für Risiko dazu?
Also da muss man wirklich sehr differenziert die Sache betrachten. Zunächst mal, aus wessen Perspektive man die Sache betrachtet. Ich fange mit der guten Botschaft an. Mhm. Wenn man die aus Perspektive eines durchschnittlichen Menschen auf der Erde betrachtet, dann ist die Welt ganz eindeutig weniger riskant als früher. Wir sehen, dass alle Arten von Lebensrisiken, wie zum Beispiel die Auswirkungen von Naturkatastrophen, nach unten gehen. Umgekehrt sehen wir einen massiven Anstieg der Lebenserwartung. Immerhin haben wir mittlerweile global 72 Jahre erreicht. Also so gruselig ist die Lage in der Hinsicht nicht. Wir hatten noch nie so eine günstige Position. Wenn man es aus Unternehmensperspektive betrachtet, ist die Sache tatsächlich ein bisschen schwieriger zu beurteilen. Wir sehen bei vielen der auch messbaren Indikatoren der wirtschaftlichen und politischen Unsicherheit einen Anstieg. Und zwar insbesondere auch in Deutschland. Und das ist auch wichtig im Hinterkopf zu behalten. Es ist jetzt nicht so, dass chinesische Unternehmen mehr Risiken haben, sondern deutsche Unternehmen beispielsweise haben mehr Risiken. Was daran liegt, dass auf der einen Seite die deutschen Unternehmen in einem Land sitzen, das eben weniger Macht und Einfluss hat. Damit nehmen die Risiken, wie wir es in der Forschung auch sehen, für den Standort Deutschland zu. Die Standortrisiken, die wir sehen. Wir sehen, dass die deutschen Unternehmen tendenziell eher langsamer reagieren können aus vielen Rahmenbedingungen. Und wer langsamer ist und mit Schnelleren zu tun hat, hat mehr Risiko zu tragen. Und last but not least sehen wir tatsächlich eine technologische Entwicklung, die durchaus mit hoher Unsicherheit im Sinne von aber Chancen und Gefahren verbunden ist, ist künstliche Intelligenz. Das ist sicherlich ein Sondereffekt, den wir in der Vergangenheit nicht so hatten. Also für die Menschen gut, für die Unternehmen, differenziert zu sehen.
Standortrisiko, ist das mehr in den Fokus gerückt? Denn jetzt haben wir natürlich einen Trump. Jetzt haben wir China, das sind ja die zwei Player und Sie haben das ja auch in Ihrem Research dargelegt. Geopolitik ist natürlich ein Faktor und jetzt sehen wir ja, mal ganz vereinfacht gesagt, ja, diese alten Regeln, ja, die jucken die Großen nicht mehr so wirklich. Da wird einfach Machtpolitik gemacht. Und wenn ich natürlich Amerika bin oder China, dann kann ich natürlich am langen Hebel ganz anders Druck machen. Ist das für Unternehmen schwieriger geworden oder anders gesagt wichtiger geworden, wo ich sitze? Weil es ist natürlich einfacher oder angenehmer, wenn ich jetzt natürlich beim Chipleader sozusagen sitze im Land, der Druck macht, der im Zweifel Gelder holt, der die Energiekosten drückt oder der einfach viele Rohstoffe hat. Also ist das ganz anders zu bewerten als früher oder war das schon immer so?
Die Geopolitik ist zumindest auf Sicht der letzten 15 bis 20 Jahre wichtiger geworden. Mhm. Für ein Unternehmen aus deutscher Perspektive ganz eindeutig. Wir haben unsere volkswirtschaftliche Krisenampel aus dem Forschungsprojekt 2008 abgeleitet, eben aus 200 Jahre Krisenhistorie der Welt mal aufgezeigt, was denn es typischerweise an Krisen gibt, welche verursachenden Risiken dahinter stecken, wie wahrscheinlich es ist, dass sie in nächster Zeit eintreten. Und wenn man diesen Zeitraum jetzt betrachtet, dann hat sich die Situation, die Risikolage für deutsche Unternehmen eindeutig verschlechtert. Mhm. Und diese Konstellation ist relativ einfach. Das liegt daran, dass Deutschland eben insgesamt systematisch eher schwächer geworden ist. Wir haben keinen wirklich robusten Staat. Und wenn ich weniger Einfluss habe auf die Welt, dann wird die Welt eben für mich riskanter. Deutschland hat relativ wirtschaftlich an Macht verloren, politisch und militärisch ebenso. Und andere Mächte, wie zum Beispiel eben China und die USA, kümmern sich immer weniger um bestimmte Spielregeln und setzen einfach ihre Macht entsprechend auch durch. Für Unternehmen hat das natürlich genau die Konsequenz, dass man in Deutschland einen Standort hat, der wirtschaftlich nicht nicht optimal ist, nicht mehr so gut, wie das in der Vergangenheit war, und erhöhte globale Risiken zu tragen hat, sodass als deutsches Unternehmen man sich schon überlegen muss, wie man zumindest seine Wertschöpfung auf dem Globus intelligenter verteilt.
Lassen Sie uns gleich über Deutschland sprechen. Vorher eine Frage. Wir haben ja jetzt eigentlich die ultimative Krise in den letzten Monaten gehabt. Viele haben sich Sorgen gemacht. Natürlich, der Ölpreis schießt nach oben. Wir merken es alle an der Tankstelle. Wir haben Horrorberichte gehört aus Asien, wo dann alles rationiert wurde, wo man sich schon zwischendurch gedacht hat, wow, das kann ja eigentlich gar nicht gut gehen. Unter dem Strich, jetzt mal ganz salopp gesagt, ist mal wieder nichts passiert. Die Börsen, außer die KI-Werte zuletzt, sind stabil, sind teilweise sogar gestiegen. Zuletzt hat Gabriel Felbermayr das schön beschrieben, gesagt, ja, wir haben eigentlich die Robustheit der Weltwirtschaft mal wieder unterschätzt. Irgendwie klappt dann doch alles und jeder Unternehmer für sich schaut eben, dass er Lösungen findet. Was bringt uns denn dann so ein World Economy Uncertainty Index, wenn der nach oben schießt? Da schaut ja der Unternehmer jetzt nicht drauf, oder? Der löst dann vor Ort seine Probleme. Ist das dann manchmal sinnlos?
Also tatsächlich ist er zunächst mal ein Stimmungsindikator. Genau so sollte man den sehen, der durchaus relevant hat, weil auch Stimmungen Investitionen beeinflussen und weil wir auch in Studien sehen, zum Beispiel auch der Deutschen Bundesbank, dass ein Anstieg von Unsicherheit wirtschaftlich negative Auswirkungen hat, weil zum Beispiel Investitionen eben nicht stattfinden. Also auch wenn er stimmungsgetrieben ist, ist er in der Hinsicht nicht irrelevant. Mhm. Auf der anderen Seite ist genau das richtig. Wir haben natürlich immer den Blick auf das aktuelle Problem und ordnen das so nicht so richtig in den größeren Kontext ein, ob das dann ein Waldbrand ist oder ein temporärer Stopp eines Teils der Ölversorgung. Dass diese Krisen nicht so gravierend sind, heißt aber umgekehrt nicht, dass es nicht drohende Krisen gibt, die gravierend werden könnten. Wir haben die Pandemie noch in Erinnerung und die letzte Wirtschafts- und Finanzkrise, und das sind eher Risiken auf diesem Kaliber, die uns dann wirklich auch Sorgen machen. Das sind eben die Möglichkeit einer ähnlichen Wirtschafts- und Finanzkrise, wie wir sie 2008 bis 2010 hatten. Das ist nicht nur wahrscheinlich, sondern in den potenziellen Auswirkungen sogar gravierender, weil wir global deutlich höhere Schulden haben und zudem wichtige Assetmärkte wie der amerikanische sehr hoch bewertet sind. Das ist so das typische Konstellation für Wirtschafts- und Finanzkrisen. Wir sehen, dass wir uns immer näher dem Punkt annähern, dass China einen Konflikt mit Taiwan auslöst. Die Konsequenz ist, wenn der Westen und Europa Taiwan unterstützt, dass wir davon ausgehen müssen, dass die Chinesen das wahrmachen, worauf sie vorbereiten. Ein komplettes Embargo. Und über wochenlang aus China nichts mehr zu bekommen, hat andere Dimensionen,
als das wir jetzt besprechen. Dann steht hier eigentlich alles still, oder? So könnte man sagen.
Genau, das sind die Dinge, die uns eher Sorgen machen. Oder ein möglicherweise durch Russland initiierter hybride Kriegsführung, die uns Schwierigkeiten machen kann. Wir sind ja nicht wirklich gut auf solche Dinge vorbereitet. Also in der Sicht muss man eben wirklich sehen, es gibt sozusagen immer mal wieder kleinere Störungen, mit denen man sich durchaus auch beschäftigen sollte. Das, was uns Sorgen macht, sind Wirtschaftskrisen, so wie wir sie im 10-Jahres-Rhythmus etwa mal bekommen, durch Covid oder eben zum Beispiel auch die Wirtschaftsfinanzkrise 2008. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendeine von diesen oder mehrere innerhalb der nächsten 10 Jahre bekommen, ist auf jeden Fall relativ groß, was auf jeden Fall naheliegend erscheint, dass sich Unternehmen vielleicht ein bisschen robuster aufstellen als bisher, aber auch die Staaten mal drüber nachdenken, wie man sich in einer solchen Konstellation dann eigentlich verhalten möchte.
Jetzt haben Sie es gerade schön beschrieben, jetzt sind wir wieder bei dem Ausgangsproblem, dass China und die USA sehr mächtig sind. Gut, Russland muss man jetzt, glaube ich, nochmal anders einsortieren, aber fokussieren wir uns jetzt mal auf China und die USA. Jetzt haben Sie gesagt, Deutschland ist schwächer geworden. Ich glaube, das kann man so stehen lassen, da müssen wir jetzt nicht tiefer in die Analyse gehen. Jetzt haben wir folgendes Problem: Wenn wir jetzt wieder stärker werden wollen, zum Beispiel jetzt China, USA, Handelskrieg mit Trump, dann ist man ja in der Zwickmühle, wenn man dominanter auftritt oder wenn man Forderungen stellt, dann, wie ich es gerade beschrieben habe, verärgert man im Zweifel die USA oder China und dann gibt's auf die Finger und dann merkt man schnell, naja, eigentlich sollten wir die besser nicht verärgern, weil wenn wir keine Rohstoffe mehr kriegen zum Beispiel, dann ist hier Schicht im Schacht. Also wie kommt man denn aus dieser schwachen Position raus? Ich würde jetzt mal die These aufstellen, eigentlich gar nicht, oder?
Also diese schwache Position, muss man erst einmal sehen, warum die entstanden ist. Die ist genau deshalb entstanden, weil Europa im Allgemeinen und Deutschland im Besonderen in den letzten 15 Jahren an denen sich versagt haben. Es darf mich eigentlich gar nicht stören, wie ein anderes Land an dieser Stelle reagiert. Wir haben uns einfach in eine so schwache Konstellation hineingebracht. Das war vor 20 Jahren vollkommen anders gewesen. Und selbst die Schwierigkeiten, die wir heute mit Russland haben, ein Land, das gerade mal ein Drittel der Bevölkerung von Europa hat, noch einen niedrigeren Anteil des Sozialprodukts, eigentlich ist es ein relativ kleiner Kandidat und wir kommen damit nicht zurecht. Das heißt also, wir sehen, dass wir in der Vergangenheit es nicht hinbekommen haben, die eigentlichen Machtmittel vernünftig einzusetzen, und heute bekommen wir es auch nicht. Und der Punkt ist, wenn wir uns wieder verbessern wollen, dann müssen wir anderen auch auf die Füße treten. Das ist die einzige Möglichkeit und damit auch temporäre Schwierigkeiten, sei es mit einem Herrn Trump oder irgendjemand anderes, erstmal akzeptieren, um zu verstehen, dass was alle anderen längst verstanden haben, dass man in einer Welt Wohlstand und auch Sicherheit nur gewährleisten kann, wenn man eben ein gewisses Maß an Macht hat. Und das bedeutet auf der einen Seite natürlich Verteidigungsfähigkeit, aber dahinter steckt natürlich auch wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit. Das muss im Fokus stehen. Das sind auch wichtige Charakteristika dessen, was wir eines robusten Staates bezeichnen.
Wenn Deutschland jetzt eine Aktie wäre, für sie, ihre Risikoampel steht ja auf gelb. Da können wir vielleicht gerade noch eingehen. Vielleicht hat sich da auch nochmal was verändert. Wäre das jetzt für sie ein Kaufen halten oder Verkaufen gerade?
Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Denn wenn wir merken, dass ein Unternehmen oder auch ein Staat in Schwierigkeiten ist, dann bedeutet das, dass man viele Dinge eben auch relativ günstig kaufen kann. Mhm. Das bedeutet alleine, dass jemand gerade nicht so gut dasteht, heißt es nicht, dass man nicht investieren kann. Wenn man das jetzt mal für Deutschland als Ganzes sieht, dann muss man vielleicht dann doch ein bisschen auch auf die Unternehmen ansehen, ist die Situation aus meiner Sicht die. Wir müssen davon ausgehen, dass über längere Zeiträume es gute Gründe gibt, die ich gerne nochmal erläutern kann, warum wir weiter in Schwierigkeiten sind und einen Wandel eben nicht hinbekommen. Die Konsequenz ist, dass ein nicht unerheblicher Teil der deutschen Wirtschaft in viel größere Schwierigkeiten kommen wird und damit kein gutes Investment sind. Weder die Wirtschaft, die Unternehmen noch Deutschland damit als Ganzes. Aber es gibt durchaus natürlich Segmente, die interessanterweise dann eben auch schlecht bewertet sind. Sozusagen, wenn die gesamte Stimmungslage schlecht ist, dann finde ich auch ein besonders interessanter Teil Investitionsmöglichkeiten. Alles in allem würde man trotzdem sagen, von wegen Diversifikation, ich würde sicherlich nicht nur in Deutschland im Moment investieren.
Das ist das Schöne, wir können ja auch als Deutsche international investieren. Wir kommen auch gleich noch zum Thema Value Investing. Das ist ja das Schöne als Investor, dass man natürlich am Standort gebunden ist, aber nicht mit seinem Geld. Das ist das Tolle. Diese Risikoampel auf Gelb, was sagt das aus? Also wo stehen wir gerade und was müsste passieren, dass sie auf Grün springt und was droht, dass sie auf Rot springt?
Also unsere Krisenampel setzt sich ja aus einer größeren Anzahl von typischen Krisen zusammen, die regelmäßig auftreten, für die es eine bestimmte Wahrscheinlichkeit gibt, wie eine Zinskrise oder eine Versorgungskrise, siehe beispielsweise das Lieferembargo oder globale Krisen. Ich glaube, zur Einordnung dessen, was wir da im Moment sehen, muss man eines mal voranstecken. Die Krise ist eigentlich immer eine besondere Belastungssituation. Viele glauben ja, wir haben in Deutschland im Moment ja eine solche Krise. Aber das ist ja noch gar nicht der Fall. Wir haben 6 schlechte Jahre und wir haben eigentlich erstmal ein Grundproblem, das man vor der Krise sehen muss. Wir haben in der Vergangenheit durch auch politisch bedingte Entscheidungen in Deutschland an Wettbewerbsfähigkeit erheblich verloren. Wir haben eine grässlich schlechte Entwicklung der Arbeitsproduktivität. Trotz unserer demografischen Probleme hat man eben nicht versucht, die Arbeitsproduktivität wirklich zu verbessern. Wir haben Probleme bei Spitzeninnovationen, siehe künstliche Intelligenz etc. Mhm. Und das führt dazu, dass wir heute schon auf eine sehr schwierige Lage der deutschen Wirtschaft der letzten Jahre schauen mit niedrigen Wachstumsraten, obwohl wir gar keine gravierende Krise hatten. Das heißt also, was wir im Moment ja in Konstellation sehen, ist, dass die Weltwirtschaft mit einer Wachstumsrate von knapp 3%, trotz aller dieser Herausforderungen, Handelskriege und Trumps und Aktivitäten, im Prinzip im Trend läuft. Das, was man bei dieser Krisenampel hier sehen muss, ist, dass wir eigentlich 2 Probleme haben. Das eine Problem ist, dass sich diese unerfreulichen Rahmenbedingungen mit hoher Wahrscheinlichkeit durchaus fortsetzen könnten. Mhm. Mit meinem Kollegen Professor Schwenker haben wir dazu eine recht große Studie über die nächsten 10 Jahre gemacht. Wenn sich die Arbeitsproduktivität weiter so schlecht entwickelt, wenn wir es nicht hinbekommen, dass mehr in Deutschland investiert wird, was höhere Rentabilität für die Unternehmen voraussetzt, dann werden die jetzigen Grundbedingungen selbst ohne eine Krise sich in 10 Jahren dramatisch verschlechtern. Und die Krisen, die wir in unserer Krisenampel ansehen, kommen noch on top. Das heißt also, wir brauchen eigentlich gar keine Krise globaler Art, um in Schwierigkeiten zu kommen. Wir sehen aber genau durch diesen gelben Status aufgrund der Schwäche von Deutschland, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir in diesen 10 Jahren nicht nur trendmäßig weiter nach unten rutschen, relativ zu den anderen, durch solche Krisen noch verstärkt werden, wie eben eine neue Wirtschafts- und Finanzkrise, geopolitische Krise an der Grenze China oder Taiwan und ähnlich gelagerte Aspekte. Wie kommen wir wieder auf Grün? Also alles auf Grün werden wir keinesfalls hinbekommen. Wir können an der Stelle nur Verbesserungen vornehmen. Wir haben 2019, 2020 dieses Konzept des robusten Unternehmens vorgestellt. Mhm. Damals schon gezeigt, welche Rahmenbedingungen eigentlich bei Deutschland gut sind, wie zum Beispiel die Bonität, wo es Defizite gibt, Verteidigungsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit. Seitdem haben wir uns in fast allen Dimensionen weiter verschlechtert. Und die einzige Ansatzpunkt, um die Risikolage insgesamt zu reduzieren, ist Deutschland robuster zu machen, verteidigungsfähig machen, wettbewerbsfähig machen. Ein beachtliches Investment, das bedeutet natürlich auch gegenüber der nicht so erfolgreichen Politik, die wir in den letzten Jahren hatten, Veränderungen erstmal in die Wege zu leiten. Denn die Unternehmen als Einzelnes können die Bedingungen in Deutschland als Ganzes nicht ändern. Die haben nur die Chance, sich zu verabschieden, was bedauerlicherweise ja immer mehr Unternehmen ganz oder teilweise tun.
Das Problem ist, das kostet natürlich nicht nur politische Kraft. Und das kann man nicht einfach mal so aus dem Boden stampfen, aber es kostet auch Geld. Ich habe jetzt mal alles aufgeschrieben. Sie haben schon eigentlich alles aufgezählt. Produktivität zu gering, demografischer Druck, keine Rohstoffe, haben wir praktisch oder wenig bis keine. Hohe Energiekosten, auch ein Riesenproblem. Hohe Arbeitskosten, Investitionsstau, politische Entscheidungsfähigkeit. Wir haben ja auch jetzt nicht wirklich die Konstellation, wo man sagt, da wird gerade durchregiert. Verteidigungsfähigkeit, wo wir jetzt ja auch viel Geld reinstecken. Ja, wo fängt man da an, wo hört man da auf? Also man kann ja gar nicht alles abdecken, oder? Das ist das Problem.
Das Problem ist tatsächlich, dass wir eben über sehr lange Zeit die notwendigen Dinge nicht gemacht haben. Wir haben in Deutschland einfach falsche Prioritäten gesetzt. Wenn man also mal die Lage in Deutschland mal ein bisschen in Stufen zerlegt, wir haben natürlich ein grundlegendes Problem mit der demografischen Entwicklung. Nicht nur wir, sondern eigentlich mittlerweile ein Großteil des Planeten.
Gut, das wissen wir auch schon lange.
So ist das. Das heißt, darauf müsste man im Prinzip reagieren. Und das heißt also, es hat Konsequenzen für die Wirtschaft. Wenn arbeitsknapper wird, dann muss ich mehr auf Innovation, auf Technologie und die Verbesserung von Arbeitsproduktivität setzen. Mhm. Da sind wir genau auf der Ebene 2. Aber das hat die Wirtschaft nicht in dem erforderlichen Umfang gemacht. Wir haben uns eben auf der Wirtschaft nicht um Wettbewerbsfähigkeit gekümmert. Wir haben uns nicht um Spitzeninnovationen gekümmert. Unsere Exporte, die wir immer erfreulicherweise noch haben, sind mehr oder weniger gute Qualitätsprodukte, aber keine Spitzenproduktivität. Mhm. Und wir haben vor allen Dingen das Problem, dass eben in Deutschland nicht investiert wird, weil es einfach nicht rentabel genug ist, in Deutschland zu investieren. Und dann kommen wir darauf, es liegt natürlich jetzt nicht an der Unfähigkeit einzelner Wirtschaftsführer, die sagen, wir haben unternehmerische Fehlentscheidungen, die gibt es im einzelnen Fall natürlich auch. Ich gucke mir die regelmäßig an. Managemententscheidung ist eines meiner Schwerpunktthemen. Aber das erklärt natürlich nicht, dass wir insgesamt in Deutschland Schwierigkeiten haben, sondern wir haben offensichtlich Rahmenbedingungen, die stark politisch getrieben sind, die es Unternehmen in Deutschland einfach schwer machen, aktiv zu werden. Mhm. Und das liegt natürlich ganz daran, dass eben auch auf der politischen Ebene Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, höhere Investitionsrenditen nicht im Fokus standen, sondern wir uns mit anderen Themen auseinandergesetzt haben, die in Europa, Deutschland insbesondere, recht populär waren, aber im Rest der Welt eben nicht so den Stellenwert hatten. Verbesserung von ESG-Scores ist ja nett und Klimaneutralität bei dem realen Klimawandel sicherlich auch etwas, worüber man nachdenken kann. Aber es bleibt eben das Wichtigste, und das hat der Rest der Welt verstanden, Wirtschaftswachstum, weil das eben die Lebenserwartung der Menschen bestimmt, weil es den Wohlstand bestimmt, weil es die Verteidigungsfähigkeit ermöglicht, weil es eine Gesellschaft letztendlich robust macht. Und da waren bei uns einfach die Schwerpunkte auf der politischen Ebene einfach anders gesetzt worden, was sicherlich auch mit gesellschaftlichen Einstellungen zu tun hat.
Jetzt wollen wir eigentlich positiv bleiben. Trotzdem, was wäre denn jetzt das Worst-Case-Szenario? Das haben Sie auch schon mal durchgespielt bis 2035. Wenn wir jetzt, es wird ja was gemacht, da sagen wir, wenn wir jetzt nicht wirklich das ändern, was wir ändern müssen, wenn wir weiter auf der Stelle treten, ja, wo stehen wir dann in 9 bis 10 Jahren?
Also, was wir in dieser Studie, die ich erwähnte, gemacht haben, ist einfach Entwicklungen, die wir momentan sehen, in die Zukunft fortzuschreiben, wenn es dafür plausible Gründe gibt. Also war ein weiterhin sehr niedriges Wachstum der Arbeitsproduktivität im internationalen Vergleich. Warum ist das plausibel? Weil zu wenig investiert wird. Warum glauben wir, dass weiterhin wenig investiert wird, insbesondere von der Privatwirtschaft? Na, weil die Renditen gemessen am Risikoumfang zu niedrig sind. Mhm. Glauben wir, dass sich ändert? Naja, ich müsste Rahmenbedingungen schaffen, bei der dann tatsächlich zum Beispiel, weil ich weniger Sozialabgaben habe, höhere Geschwindigkeit habe, weniger Bürokratie, Unternehmen viel mehr verdienen. Diese Bedingungen politisch zu schaffen, sehen wir im Moment nicht. Deshalb glauben wir, dass es plausibel ist, dass weiterhin eher zu wenig investiert wird, dass Deutschland nicht wirklich robuster wird, auch wenn wir im Bereich Verteidigung ein bisschen Pluspunkte erwarten, dass die Arbeitsproduktivität weiterhin sich nicht gut entwickelt. Die Demografie ist sowieso klar. Wenn wir diesen Basistrend ansehen, dann wird ein erheblicher Teil auch der heute noch international wettbewerbsfähigen Wirtschaft nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Und wir werden eine Situation haben, dass es Deutschland noch schwerer hat als jetzt schon bisher, die immer größeren Herausforderungen zu bewältigen. Also wir werden deshalb kein armes Land sein in 10 Jahren, aber wir werden relativ weiter nach hinten durchgereicht werden und wir werden noch höhere Risiken zu tragen haben als heute. Und wohlgemerkt, dass selbst wenn keine globale Krise eintritt und die Wahrscheinlichkeit, dass eine irgendwelche globale Krise eintritt, die ist da. Sie haben gesagt, wir wollen positiv bleiben. Vielleicht ist das sogar unsere größte Chance, denn die politischen Rahmenbedingungen sind ja so, dass wir grundlegende Reformen eher schwer haben, schon jetzt schwer haben und die Rahmenbedingungen deuten auch in der Zukunft nicht darauf hin. Was löst Handlungsbedarf aus? Vielleicht ist es tatsächlich die größte Chance, eine große Krise, dass man merkt, dass es so einfach nicht mehr weitergeht. Ob das dann ein Handelsembargo von China ist oder eine neue Wirtschafts- und Finanzkrise mit Wirtschaftseinbruch von 5 bis 10%. Niemand wünscht sich so eine Krise, aber vielleicht ist es tatsächlich unsere beste Chance, notwendige Reformen wirklich auch anzugehen.
Das Problem ist ja, dass eigentlich jeder Bescheid weiß, also der sich zumindest ein bisschen damit beschäftigt, zum Beispiel mit China, das ist ja jetzt kein Geheimnis, dass wir da abhängig sind, das weiß jetzt jeder, der sich ein bisschen mit Wirtschaft beschäftigt oder ab und zu mal ein Handelsblatt liest oder ein YouTube-Video schaut, das wissen ja die Politiker auch und das wissen wir jetzt nicht erst seit gestern und die Probleme, die anderen sind ja auch bekannt, sie sind ja da auch super vernetzt, sie haben ja auch Kontakt, enge Kontakte zur Politik. Wie kann man sich das denn vorstellen? Wissen die das und denken einfach nur dann, um Gottes Willen, hoffentlich trifft uns das nicht, weil sonst kann man sich ja das eigentlich nicht erklären, oder? Also das ist ja keine politische Führung, dass man sagt, naja, wir haben 50 Baustellen und da kann es richtig krachen. Wir machen aber jetzt nichts seit 10 oder 20 Jahren, sondern wir hoffen einfach, dass es gut geht. Oder ist denen das einfach nicht bewusst? Wie kann man sich das vorstellen?
Also wir haben natürlich eine ganze Reihe Studien geschrieben, an die Politik geschickt. Also
das machen sie auch schon lange, das
natürlich,
weiß ich.
Natürlich, genau. Ja. Konzepte, robuster Staat, gerade eine Aktualisierung dieser Studie, die, wie gesagt, nicht noch mal etwas unerfreulicher aussieht als der letzte Stand des Ganzen. Wir haben auf solche Probleme hingewiesen, wie kritische Abhängigkeiten damals von russischem Gas. Wir haben darauf hingewiesen, dass der schnelle Ausstieg aus der Atomenergie zu zusätzlichen Risiken führt. Das sind alles Dinge, die nicht nur wir, sondern viele andere auch veröffentlicht haben. Dass wir da kritische Abhängigkeiten haben, ist klar. Dass die Verteidigung nicht existiert, ist klar. Dass wir zu viel Bürokratie haben, ist allen klar. Trotzdem passiert nichts. Und deshalb ist natürlich berechtigt, warum das so ist. Der Punkt, wenn man mal so einzelne Beispiele sich ansieht, ist, dass es einfach politisch für bestimmte Parteien immer nicht opportun ist, eine Änderung zu nehmen. Nehmen wir Bürokratie. Mhm. Bürokratie ist einer der Gründe, die uns unglaublich langsam machen. Und jeder sagt vielleicht auf die Schnelle, dann müssen wir eben die Bürokratie abbauen. Aber wenn man sich anschaut, was denn eigentlich die Bürokratie ist, dann ist es auf der einen Seite natürlich alles, was rund um das Thema Steuern passiert. Aber der größte Teil dessen, was wir ansonsten an Bürokratie haben, sind Dinge, die jemand mal mit durchaus guter Absicht geschaffen hat, um Minderheiten zu schützen, um Arbeitnehmer zu schützen, um Konsumenten zu schützen, um das Klima zu schützen, um die Umwelt zu schützen, um irgendwas zu machen. Mhm. Das führt natürlich dazu, dass man eben die Freiheit bewusst der Unternehmer an der Stelle auch einschränkt durch einen riesigen Wald an Regelungen, die alle gut gedacht sind, aber in der Summe einfach zu einer Bürokratie führen, die dazu führen, dass wir unglaublich langsam werden und diese kosten natürlich entsprechend auch Geld. Wenn Sie jetzt sagen, wollen die Geschwindigkeit wieder erhöhen, wir wollen Bürokratie herausnehmen, wir wollen unternehmerische Freiheiten fördern, dann müsste dieses ja reduziert werden. Und wer will denn das dann abschaffen? Kriegen Sie eine Mehrheit für die Reduktion von Arbeitsschutz? Nein, wir bekommen neue Regelungen, dass wir Arbeitszeiten durch die EU noch genauer erfassen müssen. Wollen wir den Mindestlohn wieder abschaffen oder Umweltgesetze wieder zurückfahren? Das heißt, Sie werden immer wieder genau feststellen, dass zumindest ein signifikanter Teil des politischen Spektrums, das ja eigentlich für eine gute Idee gehalten hat und nicht mehr bereit ist, wegzugehen. Man könnte natürlich jetzt auf die hypothetische Idee kommen, was wäre denn Reform? Gehen wir doch mal 20 Jahre zurück, da sind die Häuser in Deutschland auch nicht zusammengebrochen und nicht jeder Arbeitnehmer ist ausgebeutet worden. Schmeißen wir doch mal alle Regelungen, die in den letzten 20 Jahren dazukamen und Unternehmer oder private Personen in der Freiheit einschränken, zurück und lassen die einfach weg
aber
und überlegen
mal
neu,
was Wähler, das ist. Was ich so absurd finde, die Wähler würden das doch, ich hau jetzt einmal meine Zahl raus, 60-70% würden das doch sofort unterschreiben, vielleicht sogar noch mehr.
Mit zwei Einschränkungen, die wir beachten müssen. Ich glaube, und das ist eigentlich einer der Vorteile gegenüber den, sagen wir, Situationen vor 10 Jahren, als wir in der Wissenschaft auf solche Probleme schon hingewiesen haben, da waren sie in der öffentlichen Wahrnehmung nicht da. Das hat sich geändert. Auch die Bedeutung von Verteidigung wurde deutlicher genommen. Also in der Zeit haben wir durchaus eine Verbesserung auf der Wahrnehmungsseite. Aber es gibt zwei Haken. Die Umfragen zeigen eben auch, die Reformen werden im Grundsatz sinnvoll gehalten, aber nur dann nicht unterstützt, wenn man eben selber darauf zahlen muss. Und das Problem haben wir natürlich immer mehr. Wir haben natürlich nicht mehr das Maß an Eigenverantwortung, dass jeder für sich selbst steht, sondern viele Einkommen, die ein Mensch hat, hängen eben irgendwie von Staat ab. Eines unserer großen Probleme. Und damit ist es so, wenn der Staat etwas ändert, dann wird irgendjemand davon auch verlieren. Und das ändert die Zustimmung zu einzelnen Entscheidungen schon grundsätzlich. Und wir haben ein noch übergeordnetes Problem. Das liegt, ohne parteipolitisch zu werden, daran, wenn man mal jetzt mal so mal gut 10 Jahre zurückschaut. Wir hatten bei den Bundestagswahlen 2013 knapp 42% für die Union gehabt. Mhm. Es gab danach viele Verschiebungen, auch der Schwerpunkte der Union von wegen Atomausstieg, Migrationspolitik, auch Aspekte der Wirtschaftspolitik, die dazu geführt haben, dass zumindest ein signifikanter Teil der CDU-Wähler das nicht mehr für gut fand, wie die Partei aussah. Wir haben also grob gesagt, wenn man die heutigen Umfragen ansieht, die Hälfte der eher konservativ-liberalen Wähler der CDU verloren. Und das wissen wir, die sind zum nicht unerheblichen Teil bei der AfD. Wenn es eine Brandmauer gibt, dann sind diese eher Reformfreudigen, aus Gründen, die man durchaus in der Diskussion nachvollziehen kann, ausgeschlossen. Wir bekommen also in Praxis keine Wählerstimmenmehrheit hin, die für Reformen stehen. Man muss einfach sehen, das, was viele als wirtschaftlich notwendige Reformen ansehen, sind Dinge, die eben andere mal gemacht haben, weil sie davon überzeugt waren, dass das eigentlich eine gute Idee ist. Und dieses zurückzudrehen, wird in den jetzigen Regierungskonstellationen nicht passieren. Auch wenn man sagt, na, bei der nächsten Wahl sind dann vielleicht die Grünen mit dabei. Mehr Parteien, mehr Schwierigkeiten, weniger Reformbereitschaft. Und da bin ich wieder bei dem Thema. Ich sehe nicht, dass aus einfach dem Grundverständnis, wir müssten etwas tun, wirklich etwas passiert, sondern ja, im Moment sehe ich noch die größte Chance in einer Krise. Vielleicht haben Sie eine bessere Idee, wie denn eine Reform Anschluss stattfinden kann.
Ja, in der Theorie ist das natürlich sehr einfach, in der Praxis ist es natürlich schwierig. Was mir auch Sorgen macht, wissen Sie, was sehr robuste Geschäftsmodelle sind, wenn man die auf der Bürokratie aufsetzt. Das ist sehr interessant, wenn man sich da mal damit beschäftigt, wie viel Geld damit verdient wird, weil wir reden natürlich immer über Politiker, über Bürokraten, über Beamte, aber es gibt natürlich auch Unternehmen, die verdammt viel Geld mit diesen Zertifizierungen, dann gibt es da irgendwelche Kurse für den Leiterbeauftragten, für den Regalbeauftragten, das muss ja alles dann muss ein Kurs gemacht werden, dann gibt es eine Bescheinigung dafür und da wird auch richtig Geld gemacht und das ist ja dann auch noch etwas, was man dann auch noch kürzen müsste und dann wird es wahrscheinlich schon doppelt und dreifach schwer.
Genau, die Zustimmung ist immer nicht da und es gibt natürlich einige bürokratische Dinge, die so unsinnig sind, dass man an diesen, ich sag mal, kleineren Dingen durchaus auch ansetzt, wofür es ja durchaus auch ein paar Punkte gibt. Aber man darf eben nicht vergessen, das, was wir negativ als Bürokratie sehen und was neben den Kosten aus meiner Sicht im Hinblick auf Verlangsamung der deutschen Wirtschaft noch größere Probleme mit sich bringt, basiert im Kern auf vielen Einzelentscheidungen, für die man durchaus Sympathie finden kann. Man wollte eben etwas Gutes tun für irgendjemanden, ob das der Produzent, der Konsument, der Mitarbeiter, der Mieter oder sonst irgendjemand ist. Und das macht die Sache eben so schwierig, dass man eben lauter gute Ideen, die im Einzelnen mal da waren, zu einem Moloch von Bürokratie zusammengebracht hat. Und wenn man jetzt einschneidet, dann nimmt man irgendeine von diesen Dingen weg. Und wie schwierig das ist, etwas zu ändern, Geschwindigkeit. Ein Beispiel ist vielleicht ganz, ganz offensichtlich. Wir haben mit der Verschärfung des Kriegs Russland gegen die Ukraine 2022 ja das gehabt, was der damalige Bundeskanzler Scholz als Zeitenwende aufgezeigt hat. Und wir haben klar erkannt, dass Deutschland vorher im Bereich Verteidigungsfähigkeit nicht gut aufgestellt war, in Klammern, was eigentlich vorher auch bekannt war, aber wir wollten das ändern. Man hat alle Voraussetzungen dafür geschaffen. Im Prinzip weiß jeder, dass Verteidigungsfähigkeit wichtig ist, dass wir da die Bundeswehr wieder entsprechend aufrüsten müssen, dass das Geld wird bereitgestellt, wir haben politisch in dem Fall sogar Konsens. Und was ist passiert, wenn Sie jetzt mal 4,5 Jahre ansehen? Wir haben nicht mehr Soldaten, wir haben es nicht geschafft, das Gerät zu verbessern, also die Abgänge und die Zugänge sind da. Wir haben es noch nicht mal geschafft, alle wichtigen Dinge entsprechend auch zu bestellen. Wir denken jetzt darüber nach, wo die vielleicht mal irgendwann vorhandenen Soldaten dann eigentlich unterkommen soll und das nach 4,5 Jahren. Von sowas wie neuen Methoden wie Drohnen ist überhaupt nichts passiert. Und das zeigt, glaube ich, exemplarisch, dass selbst wenn wir die Erkenntnis haben, dass etwas getan werden muss und sogar Konsens und selbst wenn wir das Geld haben, es unglaublich langsam vorwärts geht. Damit haben wir auf Ebene des Staates ein Problem und leider spiegeln wir das eben auch in den Unternehmen, die dann bei solchen hübschen neuen Dingen wie KI eben nicht mit der gleichen Geschwindigkeit agieren können, wie das ein amerikanisches oder chinesisches Unternehmen tut.
Ich habe mir jetzt hier mal diesen Allianz Risk Monitor rausgesucht. Globale Top 10 Geschäftsrisiken 2026. Da steht ganz oben Cybervorfälle. Das ist auch was, was man oft gar nicht so greifen kann. Da weiß man ja auch manchmal nicht, wenn irgendwas bei uns mit der Infrastruktur nicht läuft, ist es dann ein blöder Fehler oder ist da vielleicht doch irgendeine Manipulation mit dabei. Manchmal ja, mag das durchaus sein. Bei Unternehmen ist das natürlich auch eine große Gefahr. Dann haben wir KI, Betriebsunterbrechung, Gesetzgebung, Regulierung auf Platz 4 sogar, Naturkatastrophen, Klimawandel, politische Risiken und Gewalt, Makroökonomie, Entwicklungen, Brandexplosion, Nummer 10, Marktentwicklung. Wie gehe ich denn jetzt ist sicherlich ein DAX-Konzern was anderes als jetzt ein Drei-Mann-Unternehmen, aber wie gehe ich denn jetzt als Unternehmer hier ran? Also Cybervorfälle, gut, da kann ich natürlich sagen, meine IT mache ich sicher. Bei KI, da wird es schon schwieriger. Bei einer Betriebsunterbrechung, also hier jetzt bei meinem Unternehmen, wenn zum Beispiel jetzt in Deutschland 3 Monate kein Internet mehr ist, das wäre natürlich für uns der Super-GAU. Frage ist, was mache ich dagegen? Gut, jetzt könnte ich irgendwelche kreativen Wege finden. Jetzt können wir sagen, gut, wir fahren dann jetzt in ein anderes Land, wo es Internet gibt und machen es da. Also da würde man dann vielleicht eine Lösung finden. Aber wie gehe ich denn daran, also an so ein Risikomanagement?
Also zunächst mal, das, was Sie hier gerade aufgezeigt von Allianz, gibt es auch von anderen Anbietern, ist ein Meinungsbild. Das muss man eben erstmal aus der Risikoforschungsperspektive ansehen. Da tauchen tendenziell natürlich Dinge auch oben auf, die gerade in der Mode sind.
Das könnte Sie auch schon mal falsch sein wahrscheinlich.
Genau, Naturkatastrophen gesehen oder Klimawandel, die sind jetzt ein bisschen nach hinten abgerutscht worden. Und tatsächlich spielt sowas wie Naturkatastrophen, auch wenn die natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung sehr groß sind, eine vergleichsweise niedrige und auch gemessen am Sozialprodukt sogar sinkende Rolle entgegen dem Eindruck. Cyberrisiken ist tatsächlich im Moment ein sehr relevantes Thema, das auch nach oben gegangen ist. Aber trotzdem sieht man auch hier, dass die Einschätzungen natürlich nicht die richtigen Prioritäten haben, denn zwar Platz 8 dann irgendwo so die makroökonomischen Risiken.
Genau, ja.
Tatsächlich sind das die größten Risiken und zwar seit ewigen Zeiten, wenn wir einfach in die Insolvenzforschung hineinsehen, dann sind das eben typischerweise wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die Unternehmen in Schwierigkeiten bringen. Vom volkswirtschaftlichen Rahmen, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist Wirtschaftseinbruch mit steigenden Zinsen. Das treibt die Insolvenzzahlen mehr als alles andere. Also eigentlich gehört dieses Risiko auf Platz Nummer 1. Also in der Hinsicht ist das ein Einstieg. Und da sieht man auch, was im Risikomanagement eigentlich passieren muss. Der Mensch hat große Schwierigkeiten, Risiken einzuschätzen, was die psychologische Forschung zeigt. So Stichwort Risikoblindheit. Wir mögen uns nicht mit Risiko nicht auseinandersetzen. Wenn, dann habe ich ein verzerrtes Risikobild des Ganzen. Die Dinge, die gerade in der Presse eben hoch und runter gejagt werden, die gucke ich mir besonders intensiv an. Die anderen vergesse ich gerade mal. Und wenn ich selbst Risikodaten habe, dann kriege ich sie nicht richtig an Entscheidung. Das ist eigentlich der Ursprung, warum wir uns mit Risikomanagement systematisch auseinandersetzen müssen, weil die intuitiven Fähigkeiten der Menschen, und damit meine ich Politiker wie Unternehmer, eher gering sind. Und vielleicht kurz auf die gesetzliche Ebene einzugehen. Deshalb haben wir seit 98 für Aktiengesellschaften Kontroll- und Transparenzgesetz Mindestanforderungen an das Risikomanagement und seit 2021 durch das Staruk, was viele nicht zur Kenntnis genommen haben, für alle haftungsbeschränkten Unternehmensträger, also alle Kapitalgesellschaften, die Verpflichtung, ein Krisenfrühwarnsystem aufzubauen, das natürlich im Kern ein Risikomanagement ist. Die Aufgabe ist schlicht und ergreifend, nicht eben so ein Meinungsbild zu haben, sondern erst einmal systematisch die Risiken des Unternehmens zu identifizieren, und zwar alle Risikokategorien, von den unternehmensinternen Risiken bis hin eben zu volkswirtschaftlichen und geopolitischen Risiken. Im zweiten Schritt die Risiken sachgerecht zu quantifizieren, also datenbasiert und nicht gefühlsbasiert. Mhm. Und dann das Wichtigste, die Risiken zu aggregieren. Das heißt, die Kombinationseffekte der Risiken durchzurechnen und auszurechnen, welche Kombination wird mit welcher Wahrscheinlichkeit mein Unternehmen in eine schwere Krise führen. Und falls das zu groß wird, dann bin ich jetzt gesetzlich verpflichtet, geeignete Gegenmaßnahmen zu starten, um etwas dagegen zu tun. Und das war dann Ihre Frage, was das dann für Gegenmaßnahmen sind, die ich spätestens dann initiieren muss. Das hängt eben genau von den Risiken ab, die mich besonders betreffen. Grundlegende Änderungen des Risikoprofils erfordern normalerweise Anpassung von Geschäftsmodell und Strategie. Mhm. Operative Risiken, wie zum Beispiel ein zu hohes Exposure gegenüber dem Dollarkurs etc., kann man vielleicht auch hedgen. Oder ich muss vielleicht auch mit einem Natural Hedge eine Produktionsanlage in den USA aufsetzen. Aber das, was dann getan werden muss, ist sehr individuell. Auf der Bewältigungsseite, was getan werden muss im Hinblick auf eine vernünftige erstmal Einschätzung des Risikos, das ist das, was alle Unternehmen tun müssten. Ja, leider zeigt unsere Forschung, dass viele es nicht tun.
Was genau, das wäre jetzt meine Frage. Also alle Unternehmen, also ab welcher Größe, wie kann man sich das vorstellen? Und jetzt mal ketzerisch gesagt, also wird BASF dann nach dieser Gesetzgebung vielleicht sogar gezwungen, dass man in China ein Werk aufbaut? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Und erstmal ist natürlich, um den BASF-Fall anzusehen, in vielen Fällen hat natürlich eine Maßnahme, die ich greife, natürlich auch wiederum eigene Risiken. Wie wir sehen, dass Investitionen in manchen Ländern wie Russland dann eben auch durchaus mit Schwierigkeiten verbunden sind. Aber genau das ist eigentlich die Idee. Was wir ökonomisch im Risikomanagement erstmal erreichen möchten, sind zwei Dinge. Das Risikomanagement-Gedanke basiert auf zwei Überlegungen. Auf der einen Seite, schau dir an, wie groß ist der Gesamtrisikoumfang, um herauszufinden, ob ich auf eine Krise zusteuere, bei der alle Arten von Risiken einzubeziehen. Und das zweite ist es, dass ich sicherstellen muss, dass eben vor einer unternehmerischen Entscheidung, wie das im Gesetz heißt, ich weiß, wie sich der Risikoumfang ändert, um herauszubekommen, ob dieses Investment ein gutes Rendite-Risikoprofil hat oder einfach gesagt den Wert des Unternehmens steigert. Das ist das, was ich tun muss. Mhm. Wen betrifft es? Und das ist etwas, was wo der Gesetzgeber vielleicht sogar ein bisschen weitergegangen ist 2021 mit diesem Paragraph 1 Starrung, als wir auch aus der Wissenschaft erwartet hätten. Wir haben da ein paar Vorschläge gesagt. Man hat keine Größengrenze einbezogen. Während wir vorher Verpflichtungen nur für die Aktiengesellschaften hatten, mit so einem Hinweis Ausstrahlwirkung auf vergleichbare GmbHs, haben wir jetzt einfach ganz einfach, wer haftungsbeschränkt ist, muss das aufbauen. Und wer das nicht hat, ist in einem persönlichen Haftungsrisiko. Das heißt, jedes Unternehmen, jede Drei-Mann-Kapitalgesellschaft ist heute verpflichtet, das, was ich gesagt habe, zu haben. Identifiziere, quantifiziere und aggregiere Risiken, was heute auch mit kostenlosen Tools geht. Ist also kein Hexenwerk. Wir haben das in der TU Dresden schon vor 15 Jahren dazu Forschung gemacht, kostenlose Tools bereitgestellt, stehen heute auf unserer Homepage. Ist also nicht wirklich schwierig, auch solche Sachen hinzubekommen.
Aber als Drei-Mann-Bude, für wen mache ich das dann? Weil ich habe ja jetzt keine Aktionäre oder keine anderen Anteilseigner. Also warum muss ich das da machen?
Also bei den großen Aktiengesellschaften sind normalerweise tatsächlich der Aktionär,
der sich genervt fühlt.
Da bei den GmbHs, bei den größeren Familienunternehmen ist es meistens Streit im Gesellschafterkreis, der zu Schwierigkeiten führt, bei dem dann ein Minderheitsgesellschafter dann zum Beispiel sagt, also lieber Geschäftsführer, du hast uns jetzt gerade zum Beispiel bei den unternehmerischen Entscheidungen in Schwierigkeiten gebracht, die Investition war überdimensioniert, die Covenants, die verletzt worden sind, hätten gar nicht verletzt werden können. Und bei den ganz kleinen Unternehmen, wenn ich alleine Gesellschafter bin, dann passiert ziemlich lange nichts, bis das Unternehmen in die Insolvenz rutscht. Denn dann habe ich nämlich jemanden, der dann sauer ist an der Stelle, nämlich dann ein Insolvenzverwalter, möglicherweise die Bank. Denn die Situation ist die, dass ich mit meinem Privatvermögen im Hafte. Unternehmertum ist mit Risiko verbunden, Chancen und Gefahren, die muss ich eingehen. Niemand haftet also dafür, dass man Risiken eingeht. Ohne das geht's gar nicht. Man kann sogar mehr Risiko eingehen, wenn ich mir das erlauben kann. Aber diese gesetzlichen Anforderungen bedeuten, dass man, um hier das Haftungsprivileg zu haben, sich eben mit den Risiken beschäftigen muss. Und genau da wird die Sache eben schwierig, wenn man dann eben im Falle einer Insolvenz zeigen kann, dass das Unternehmen sich eben nicht adäquat mit den Risiken auseinandergesetzt hat, dann bin ich in der Haftung. Und übrigens, auch das ist eine Neuigkeit durch diesen Paragraph 1 Starrung, nicht nur die Geschäftsleitung, sondern auch das Überwachungsorgan, also Beirat und Aufsichtsrat. Dass das bedauerlicherweise nicht so bekannt ist, obwohl es wahrscheinlich die wichtigste Regelung für Unternehmen ist, liegt daran, das kam eben so mitten in der Covid-Pandemie. In so
einem, 2021 haben
wir gesagt. Genau, ein Ad-Hoc-Verfahren, kurz vor Weihnachten 2020 durch den Bundestag gejagt. Ein paar wichtige Regelungen gar nicht geklärt. Zum Beispiel, wer prüft eigentlich bevor dem Schadensfall so etwas? Und in der Pandemie hat sich niemand darum gekümmert. Das heißt, also ich sehe das auch in der Ausbildung von Vorständen, Aufsichtsräten, dass viele erst erfahren, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, dass man sich doch vielleicht mit den Risiken auseinandersetzen muss. Ein echtes Problem an der Stelle ist, dass es eben routinemäßig nicht geprüft wird. Und das ist übrigens dann auch, wenn wir wieder an die Aktiengesellschaften denken, natürlich eine ziemlich schlimme Konstellation. Wenn ich als Gutachter mir dann solche Problemfälle anzusehen habe, wie BayWa oder jetzt gerade wieder Warta, dann stellen wir in 100% der Fälle fest, dass mindestens eine Mitursache ein Versagen des Risikomanagements ist. Und da stellt man sich ja die Frage, was sagt denn eigentlich dann bei der Jahresabschlussprüfung der Wirtschaftsprüfer dazu? Nichts. Denn wir haben eben auch da die Unzulänglichkeit, dass momentaner Stand ein IDW-Prüfungsstandard 340 als Grundlage für die Beurteilung von Krisenrisikofrüherkennungssystemen herangezogen wird, der inhaltlich vor Staro gekommen ist. Also die erweiterten Anforderungen, die im Gesetz jetzt drinstehen, werden gar nicht geprüft. Also heute steht drin, du musst die Risiken fortlaufend überwachen. Wenn der Grad der Bestandsgefährdung zu groß ist, dann bist du verpflichtet, Gegenmaßnahmen zu starten, und zwar vor der Krise und nicht warten, bis die Krise da ist. Und du musst den Aufsichtsrat mit ins Boot nehmen. Das werden die Wirtschaftsprüfer zum jetzigen Zeitpunkt bedauerlicherweise nicht.
Also muss das jedes Unternehmen machen? Viele machen es nicht oder wissen es teilweise noch nicht mal. Ist das dann eine tickende Zeitbombe? Also wie kann man das einschätzen? Das klingt ja fast absurd.
Es ist absurd. Ich meine, die Idee, die da seit langer Zeit im Umlauf ist, Unternehmen einfach besser zu befähigen, mit Risiken umzugehen, die ist lange da. Wir haben an der TU Dresden vor 20 Jahren schon den Auftrag gehabt, ein staatliches Programm zu zeigen, dass man solche Konzepte des Risikomanagements auch bei kleinen Unternehmen umsetzen kann. Wir haben das für 86 Unternehmen zwischen 10 und 100 Mitarbeiter gezeigt, wie solche Methoden an einem Tag umsetzbar sind. Und das geht heute noch viel hübscher mit vorprogrammierten Systemen, die alle kostenlos zur Verfügung stehen, mit KI-Hüllen außenrum. Damals hatte der deutsche Gesetzgeber noch nicht den Mut gehabt, das wirklich in eine Gesetzespflicht zu bringen. Die Idee war schon klar gewesen, viele Unternehmen kommen in eine Krise oder Insolvenz, weil ihnen einfach gar nicht bewusst war, wie groß der Risikoumfang ist. Und man könnte damit viele Insolvenzen verhindern. Man hat dann gesagt, wir warten mal auf so eine EU-Initiative, die es dann auch gab, und hat dann eigentlich an diesem Starog gearbeitet. Das Starog ist meistens bekannt für die Fälle, wenn es um eine Restrukturierung geht. Mhm. Aber das ist eben genau eigentlich nur der Ausnahmefall.
Man kennt den Ausdruck auch, aber
im falschen Zusammenhang. Ja. Denn man übersieht, dass es eben diesen ersten Teil gibt, der alle haftungsbeschränkten Unternehmensträger verpflichtet. Die Idee des Gesetzes ist eigentlich total vernünftig. Wir wissen, dass Unternehmen sich eher zu spät mit Risiken auseinandersetzen, erst wenn sie schon eingeschlagen sind. Also will der erste Teil, beschäftige dich mit den Risiken, die einzeln oder in Kombination zu einer Krise führen könnten, um nach Möglichkeit Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Und der hintere Teil des Gesetzes, wenn du doch in eine Krise kommst, machen wir es dir ein bisschen leichter, aus der Krise wieder rauszukommen, ohne eine Insolvenz. Und dieser erste Teil, der gilt ganz ausdrücklich für alle haftungsbeschränkten Unternehmen. Die Idee als der Wissenschaftler damals eher gewesen, nehmen wir doch mal die großen GmbHs mit ins Boot oder vielleicht auch die mittelgroßen, weil da so ein bisschen Holter die Polter abgelaufen ist. Es ist tatsächlich, es gibt keine Vereinfachung für die 5-Mann-GmbHs.
Wahnsinn. Also da,
die stehen alle in der Haftung und viele solche Dinge, die jetzt gerade im Mittelstand, Betriebsaufspaltung und solche Dinge. Wer kein adäquates Krisenfrüherkennungssystem hat und bei dem man zeigen kann, dass eigentlich offensichtlich erkennbare Risiken zur Insolvenz geführt haben, der hat ein Haftungsproblem.
Und bei den DAX-Unternehmen, die machen das praktisch auch alle nicht, oder?
Da ist die Quote natürlich besser. Und wir machen solche Studien seit rund 20 Jahren, wir sehen da schon einen Aufwärtstrend.
Okay,
also aber wenn man solche Prüfungen macht, wir haben gerade kürzlich wieder eine Studie gemacht, der nächste Update für dieses Jahr ist noch nicht heraus. Wir werden also über 50% der Unternehmen aber mit einem Blick erkennen können, dass diese gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllt sind. Mhm. Der Punkt, wo man es am unmittelbarsten sieht, ist diese Risikoaggregation. Die ist eigentlich die Schlüsseltechnik. Fast nie ist beim gut aufgestellten Unternehmen das Einzelrisiko das, was Unternehmen tötet. Es sind die Kombinationseffekte der Risiken. Deshalb braucht man die Risikoaggregation. Der Fachbegriff ist eine Monte-Carlo-Simulation. Mhm. Wie gesagt, auch das kostenlos verfügbar. Ganz einfach, ich rechne die Kombinationseffekte durch. Und man braucht nur mal in den Risikobericht der Unternehmen hineinzuschauen. Wir haben eine erschreckend große Anzahl von Unternehmen, die zwei lustige Listen von Einzelrisiken aufzählen, oftmals noch nicht mal richtig quantifiziert, aber genau die Kombinationseffekte nicht durchrechnen. Damit ist das Risikomanagement nutzlos. Der Wirtschaftsprüfer prüft es bedauerlicherweise in vielen Fällen nicht. Auch wird nicht geprüft, ob zum Beispiel Risikoanalysen vor Entscheidungen stattfinden. Und das ist eine der für Aktionäre besonders unerfreulichen Dinge. Viele Fehlentscheidungen, M&A, Investitionen, auch große Technologieprojekte resultieren nur daher, dass man eigentlich eine lustige Idee hat, aber sich die damit vorhandenen Risiken einfach nie im Kalkül mit berücksichtigt hat, wie eigentlich man sich entsprechend auch wünscht. Also ja, da haben wir ein Gap. Wir haben ein zu schlechtes Risikomanagement bei Unternehmen in Deutschland, was natürlich, Sie, unsere Eingangsdiskussion, in einer immer komplizierteren Risikolage immer schlimmer wird. Mhm. Und wir haben im Moment eine Prüfungslücke an der Stelle. Leider kann sich ein Aktionär in keinster Weise darauf verlassen, dass die übliche Prüfung des Abschlussprüfers das Risikomanagement vernünftig beurteilt.
Lassen Sie uns zum Thema Value Investing kommen. Sie vertreten ja oder forschen zum Thema Value Investing 4.0. Vielleicht eine Frage vorab. Würden Sie in ein Unternehmen investieren, das ein schlechtes Risikomanagement hat, das diese Erwartungen oder Anforderungen nicht erfüllt? Mag es noch so gut sein, mag es noch so ein tolles Unternehmen sein, noch so ein tolles Produkt, noch vielleicht so attraktiv bewertet und tolles Wachstum? Würden Sie ja sagen, ich muss als Risikoexperte trotzdem sagen, die haben den Laden nicht im Griff.
tatsächlich würde ich auch in solche Unternehmen investieren, denn man muss zwei Dinge ansehen. Wir haben eine Gruppe von Unternehmen, die einfach mit allem, was wir von außen sehen können, aufgrund von Geschäftsmodell, Vermeidung kritischer Abhängigkeiten, Preissetzungsmacht, stabile Erträge, eine Situation, dass das Risikoumfang so gering ist, dass sie sich, ich sag mal, ein schlechtes Risikomanagement auch erlauben können. Mhm. Das ist mir natürlich trotzdem nicht sympathisch an der Stelle, aber das ist damit kein Ausschlusskriterium. Was aber nicht akzeptabel ist, wenn ich ein Unternehmen habe mit einem wackeligen oder gar schlechten Risikoprofil und auch noch einem schlechten Risikomanagement, dann ist das absolut eine Katastrophe. Und wie gesagt, wenn ich als Investor mir die Sache ansehen möchte, wir können ja gleich über Value-Investing-Kriterien mal gehen, dann würde ich mir als qualitativen Indikator das Risikomanagement dazuziehen. Und wenn Sie eine einzige Frage aus dem Geschäftsbericht herausziehen wollen, dann ist es die Frage, existiert eine Risikoaggregation? Die ist schlicht und ergreifend die Schlüsseltechnologie. Wenn jemand nicht in der Lage ist, die Risiken zu aggregieren, also die Kombinationseffekte der Risiken durchzusehen, dann wird das Unternehmen nicht in der Lage sein, eine drohende Krise frühzeitig zu erkennen. Und von diesen Unternehmen würde ich die Finger lassen.
Wie erkenne ich das? Also Risikoaggregation, wird das
der
dann
Begriff
auch unter
muss,
diesem Begriff
muss so
aufgeführt?
Drin, der muss so drinstehen. Das ist das A und O. Also auch das IDW, nachdem man jetzt lange gar keinen Standard hat, hat im Herbst letzten Jahres mit dem IDW S16 einen Standard aufgesetzt zum Thema Paragraph 1 Starrung, der nur blöderweise nicht Grundlage der Prüfung ist. Das ist immer noch der alte Standard. Mhm. An allen Standards, die seit dem Gesetz auch entwickelt worden sind, steht das ganz klar drin. Die Risikoaggregation, technisch wird das mit einer Monte-Carlo-Simulation gemacht, ist eine Weiterentwicklung der Unternehmensplanung. Ich nehme eine Unternehmensplanung, weiß natürlich, dass genau das geplante Szenario nicht stattfindet. Ich ordne die Chancen und Gefahren zu, die zu Planabweichungen führen können und rechne eine große repräsentative Anzahl von Zukunftsszenarien durch. Damit bekomme ich eine Bandbreite der zukünftigen Ertrags- und Cashflow-Entwicklung und kann prüfen, ob der untere Rand für mich gefährlich wird, zum Beispiel, weil mein Rating in den kritischen Bereich reinkommt. Mhm. Dieses Verfahren der Risikoaggregation ist die Schlüsselbaustein. Und wir haben vor Jahren schon mal eine Analyse gemacht, wenn ein Unternehmen in seinem Geschäftsbericht die Risikoaggregation nicht nennt, dann können Sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass sie sie auch nicht hat. Denn es gibt gar keinen vernünftigen Grund, sich einfach schlechter darzustellen, als man tatsächlich ist. In der Hinsicht ist es tatsächlich ein Warnindikator.
Wie viele Unternehmen machen das? Wie viele machen das nicht? Können Sie das ganz grob vielleicht
Also wenn ich jetzt mal so die Großen, ich meine jetzt nicht nur DAX M, DAX S, TecDAX ansehen. Unsere aktuelle Studie haben wir noch nicht. Wir sind gespannt, wie auch dieser neue Standard sich dort ausgewirkt hat. Bei dem letzten Stand, es gab eine Studie, die wir gemacht haben und eine von einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die zu leicht unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Wir waren da von 25-30% der Unternehmen, die eindeutig die Anforderungen erfüllen.
Okay, das ist dann schon einiges, aber unterm Strich dann doch relativ wenig, wenn man jetzt mal.
Es ist ja auch kein Hexenwerk, wie gesagt, diese Risikoaggregation ist trivial. Es gibt, wir sind ja zunächst einmal ein Forschungsinstitut als wissenschaftlicher Dienstleister. Wir analysieren diese Risikolage für alle großen Unternehmen automatisch. Wir stellen auf unserer Homepage eine Software, der Strategienavigator, kostenlos zur Verfügung, der diese Risikoaggregation macht. Das heißt, jedes Unternehmen, auch jeder Drei-Mann-Betrieb kann das machen. Ich kann eine Unternehmensplanung im System anlegen oder über Excel importieren. Ich kann die Risiken zuordnen. Ich drücke auf den Knopf. Die Maschine rechnet mir 100.000 Szenarien durch und rechnet die Konsequenzen für Ratings durch. Wir haben jetzt gerade auch mit einem Fallbeispiel gezeigt, das dauert Stunden und Anfang nächsten Jahres werden wir das im Minutenbereich haben, weil der Input auch großteils durch eine KI aufbereitet wird. Also es ist nicht so, dass das ein echtes Problem ist. Es ist auch kein Kostenfaktor. Alle Tools stehen kostenlos dafür zur Verfügung. Dass das nicht gemacht wird, hat tatsächlich zwei Ursachen. Auf der einen Seite gibt es tatsächlich, Sie Starrock, noch relativ vieles einfach nicht wissen oder es erst dann erfahren, wenn eigentlich schon zu spät ist. Und auf der anderen Seite, ich hoffe mal eine kleinere Gruppe, gibt es natürlich auch einige Fälle von Unternehmen, die das Ergebnis nicht sehen wollen, weil man dann möglicherweise bestimmte Dinge
um Gottes Willen.
Genau, da sagen wir mal, meine schöne Expansionsstrategie, die würde dann vielleicht nicht funktionieren. Also es ist ja kein Geheimnis, wenn man sich so Fälle wie die BayWa ansieht, die ich dann auch mir gutachterlich dann zu betrachten hatte, da war eigentlich schon vor dem Knall klar gewesen mit den öffentlich verfügbaren Daten, dass da zumindest ziemlich eng wird. Aber die haben eben sowohl bei der Quantifizierung von Risiken katastrophale Fehler gemacht, also Risiken zwei Nullen hinten dran vergessen im Geschäftsbericht und vor allen Dingen eben keine Kombinationseffekte. Und es sind dann eben typischerweise drei Risiken in Kombination zu den Schwierigkeiten führen. Und wenn ich natürlich eine Expansionsstrategie mache und dann mir vielleicht das Risikomanagement sagt, also hoppala, mein Risikodeckungspotenzial ist jetzt überstrapaziert, wir sollten vielleicht gar nicht mehr solche großen Investitionen und Übernahmen tätigen, dann stört das Ergebnis natürlich. Ich kann in dem Fall natürlich die Ursachen nicht beurteilen, aber es gibt eben im Prinzip immer die beiden verschiedenen Dinge. Der eine weiß es nicht, dass es die Schlüsseltechnologie ist und es gibt sicherlich auch eine Gruppe von Fällen, bei denen jemand durchaus weiß, dass man sich's anschauen sollte, aber das Ergebnis fürchtet.
Value Investing. Jetzt ist ja das Value Investing etwas, was ja fast schon so ein bisschen mystisch aufgeladen ist, was natürlich viele Anleger auch reizt. Es ist was Günstiges, es ist was stark gefallen, jetzt mal die Klischees. Und ich entdecke da eine Unterbewertung, die andere vielleicht nicht entdecken. Ich traue mich da vielleicht auch in ein Unternehmen reinzugehen, was jetzt gerade nicht so läuft, was dann wieder schön aufblüht. Da sind natürlich auch viele Risiken mit drin, weil ein Unternehmen, wenn der Aktienkurs stark abgestürzt ist, dann ist er im Zweifel oder meistens etwas vorher nicht so gut gelaufen. Was ist denn jetzt der große Denkfehler oder die große Gefahr beim klassischen Value Investing?
Also ich glaube, man muss vielleicht ganz kurz mal auf die Historie des Value Investing eingehen, um dann auf das Problem zu gehen. Vielleicht, Sie haben recht, ist eines meiner Forschungsfelder, genau wie Risikomanagement oder unternehmerische Entscheidung, Bewertungsfragen. Trotzdem möchte ich damit dem Anleger nicht sagen, das musst du auch machen, sondern das Wichtige für einen Investor ist zunächst einmal überhaupt sein Geld in dem Aktienmarkt, in ein breit diversifiziertes Portfolio anzulegen und im Zweifelsfall stabil mit drin zu bleiben. Man muss auch ganz klar sehen, solche Anlagestile, wie es in Value Investing sind, einfach sozusagen die Rosine obendrauf, wenn man ein bisschen Spaß hat, die man sich zusätzlich nehmen kann. Das ist einfach mal zur Einordnung der Relevanz des Ganzen. Die Idee, die dahinter steckt, ist natürlich durchaus nachvollziehbar. Sagen, ich kann also eine Überrendite dadurch generieren, indem ich Unternehmen kaufe, deren Preis, Börsenkurs heute niedrig ist als der Wert. Das ist die Startidee. Also ich möchte im Prinzip ein günstiges Preis-Wert-Verhältnis und typischerweise kam auch noch der Gedanke dazu, dass man bei der Beurteilung die Wachstumsfantasien der Zukunft einfach mal ignoriert, weil tatsächlich die Forschung sagt, naja, Wachstumsprognosen sind so eine Sache. Das ist die Grundidee. Nun ist es aber nicht so ganz trivial einfach, den Wert eines Unternehmens zu bestimmen, kann ich gleich da noch mal ein bisschen was dazu sagen und deshalb ist das Value Investing genau eben gestartet und sagt, suchen wir uns mal einen einfachen Hilfsindikator für das Preis-Wert-Verhältnis. Und da kam man eben auf so Größen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis, KGV, Kurs-Buchwert-Verhältnis, KBV oder eben die Dividendenrendite oder eine Kombination. Und genau das ist eben der Knackpunkt. Ich nehme jetzt mal eine von den Kennzahlen, KGV als Beispiel. Das KGV ist ein interessanter Indikator. Wenn ich sage, mein KGV ist unter dem Durchschnitt der Unternehmen, dann könnte das ein Indiz sein, dass ich ein unterbewertetes Unternehmen habe, bei dem ich eine Überrendite bekomme, weil zum Beispiel irgendwann das Bewertungsvideo wieder nach oben geht. Das kann aber auch sein, dass diese niedrige KGV völlig berechtigt ist, weil das Unternehmen eben sehr hohe Risiken trägt. Das heißt, ich habe Insolvenzrisiken, das Unternehmen stirbt, oder hohe Ertragsrisiken, Volatilität. Und da ist genau dieses von Ihnen gelagerte Problem. Wir haben im Prinzip, wenn man sich die Unternehmen mit niedrigen KGV ansieht, eine Mischung, eine unklare Mischung von unterbewerteten Unternehmen und von Hochrisikounternehmen.
Und viele Unternehmen haben ja auch 10 Jahre ein niedriges KGV, da tut sich ja auch gern mal gar nichts.
Genau, und deshalb ist natürlich dann auch klar, wenn man das vermeiden möchte, dann bleibt nichts anderes übrig, dass man eben nicht nur eine Bewertungskennzahl sich ansieht, sondern zumindest sich auch Gedanken macht über die Stabilität des Unternehmens. Diese verwandte Idee des Quality Investings war dann der erste Aspekt, wie man das aufgreifen kann. Und die moderneren Konzepte, die gucken sich wirklich quantitativ Ertrags- und Insolvenzrisiko ein, um diese wichtige Zusatzinformation nicht zu vergessen. Also simpel gesagt, wir sind eigentlich wieder bei Risikoblindheit. Das Problem des Value Investing ist, dass die klassischen Strategien, KGV, KBV-Strategien, einfach risikoblind sind.
Und wenn ich jetzt ein günstiges Unternehmen habe, also sagen wir mal, es ist jetzt KBV, KUV, KGV ist wirklich sehr günstig und der Rest sieht gut aus. Also die Bilanz ist gesund, die Risiken scheinen jetzt überschaubar, Risiken gibt es natürlich immer, aber das sieht jetzt einmal relativ sauber aus. Was fehlt dann noch oder ist das schon?
Das ist auf jeden Fall schon ein guter Ansatz. Wenn man gute Unternehmen wählt, da muss man sich erstmal die Frage stellen, wie wichtig ist dieser Case eigentlich für mich? Wenn ich jetzt als ein DAX-Unternehmen ein anderes Unternehmen kaufe und dann einfach 100 Millionen oder 1 Milliarde ausgebe, dann muss man sich da entsprechend ja auch mehr Mühe geben. Das heißt also, um eine sachgerechte Beurteilung des Preis-Wert-Verhältnisses vorzunehmen, braucht man das, was wir simulationsbasierte Bewertungsverfahren haben. Das sind so die Nachfolger, so CAPM-basierter Modelle, das sind eine aufgerüstete DCF-Verfahren. Die bauen genau auf dem auf, was ich vorhin mal bei Risikoaggregation gesagt habe. Wir haben eine Planung. Wir wissen, dass Chancen und Gefahren bestehen. Wir spielen viele tausend Zukunftsszenarien durch, bekommen eine Bandbreite der Zukunftsentwicklung und ich ziehe daraus den Erwartungswert, den risikogerechten Kapitalkostensatz, der vom Ertragsrisiko abhängt und die Insolvenzwahrscheinlichkeit und baue das zum Wert zusammen. Das ist sozusagen State of the Art. Wenn man es als Privatanleger sich ansieht, dann wird man natürlich sagen, boah, das ist schon ein gewisser Aufwand und ich gebe zu, das ist ein gewisser Aufwand, will ich vielleicht nicht machen, dann braucht man eine Heuristik, die dem möglichst nahe kommt. Und da alle vernünftigen Heuristiken auf dieser Ebene basieren im Prinzip, wie Sie es gerade gesagt haben, auf zwei Gedanken. Ich brauche zumindest Informationen über die Qualität des Unternehmens, die Zukunftsfähigkeit und ich brauche etwas über das Bewertungsniveau. Und die Zukunftsfähigkeit zu messen, das kann man mit sehr anspruchsvollen Methoden machen. Q-Score-Modell beispielsweise, das alle wichtigen Aspekte heranzieht. Man kann das etwas abspecken, indem man sowas wie die finanzielle Nachhaltigkeit betrachtet. Da gelingen nur 4 Kennzahlen. Und ich muss mir einfach überlegen, wie viel Energie setze ich denn herein. Wenn Sie sagen, ich möchte nur eine Kennzahl, dann würde ich versuchen, die Insolvenzwahrscheinlichkeit zu schätzen. Und wie schätzt man die? Wenn Sie wieder das so kompakt wie möglich machen, brauchen Sie 2 Zahlen dafür. Sogenanntes Mini-Rating. Wir brauchen auf jeden Fall die Eigenkapitalquote des Unternehmens und wir brauchen die Gesamtkapitalrendite. Aus diesen kann man mit einer einfach verfügbaren Formel, steht auch auf unserer Homepage in vielen Veröffentlichungen drin, die Insolvenzwahrscheinlichkeit schätzen. Was macht man dann? Man macht im Prinzip einen Vorfilter und sagt, damit ich gar nicht in so eine Value-Trap hineinrutsche, ich suche mit einem mit einer Messung der Zukunftsfähigkeit, im einfachsten Fall erstmal des Insolvenzrisikos, alle Unternehmen raus, die eine bestimmte Mindestanforderung erfüllen. Zum Beispiel Rating, Insolvenzwahrscheinlichkeit keine 1%. Und nur aus denen suche ich dann die relativ unterbewerteten raus. Und da würde ich auch empfehlen, im Zweifelsfall eben nicht nur einen, sondern vielleicht auch zwei oder drei Indikatoren heranzuziehen. Dann baut man sozusagen den Qualitätsfilter als Nebenbedingung auf und wählt Unternehmen, die wahrscheinlich im Grundsatz vernünftig sind, dann noch die relativ günstig bewertet aus. Das ist eine Heuristik wohlgemerkt, bei der nicht alle Informationen ausgewertet werden, aber mit der man ganz pragmatisch und vernünftige Unternehmen wählen kann. Und empirische Studien, die wir dazu gemacht haben, zeigen auch, dass man mit 2, 3, 4 Kennzahlen nicht nur Unternehmen wählen kann, die sehr krisenresilient sind, sondern zusätzlich auch noch eine Überrendite haben. Das haben wir für den europäischen Aktienmarkt über 30 Jahre und viele Krisen hinweg untersucht, dass das genau funktioniert. Wer in finanziell nachhaltige Unternehmen investiert, hat damit alleine schon einen signifikanten Vorteil.
Gibt's überhaupt Value-Unternehmen? Weil wenn ich mir das jetzt anhöre, dann gibt es ja sehr viele, gerade heutzutage, früher war es vielleicht einfacher, heutzutage sind ja alle Daten relativ gut verfügbar, das geht schnell mit KI jetzt sowieso. Also die Märkte sind ja schon relativ fix, effizient. Kann eigentlich dann ein gutes Unternehmen, ein robustes Unternehmen, kann das überhaupt unterbewertet sein? Also natürlich gibt's das immer wieder mal, aber wie wahrscheinlich ist das?
Also das muss man in mehreren Stufen sehen. Erstens mal, trotz all diesen Möglichkeiten, die wir heute haben, KI eingeschlossen, haben wir unvollkommene Märkte. Mhm. Wir haben nicht alle Informationen verteilt, wir werten nicht alle Informationen aus, wir haben mit Insolvenzrisiken zu tun, die die Welt vollkommener Kapitalmärkte eigentlich gar nicht kennt. In der Hinsicht, Unvollkommenheit von Märkten kann dazu führen, dass Preis und Wert voneinander abweichen. Die Frage ist, wie aufwendig es ist, diese Dinge entsprechend auch zu finden. Und da gibt es die klare Vorstellung, wenn ich eine Anomalie veröffentlicht habe, wie zum Beispiel den Momentumfaktor, Aktien, die in der Vergangenheit gestiegen sind, steigen weiter, dann gibt es die Hypothese, dass die Märkte lernen. Wir reden von adaptiven Märkten. Und das passiert durchaus. Manchmal dauert es eben schrecklich lange, bis wir das lernen. Wir haben über Jahrzehnte diese Momentum-Anomalie festgestellt, in den letzten Jahren eher wieder etwas schwächer werdend. In der Hinsicht ist es sicherlich so, dass man nicht einfach aus einer Anomalie, die man in der Vergangenheit festgestellt kann, auf die Zukunft schließen kann. Wenn zum Beispiel wir in der Vergangenheit festgestellt haben, was man über langen Zeitraum hat, dass einfach der Kauf von Unternehmen mit niedrigen KGV eine gute Idee ist, dann besteht relativ große Chance, dass irgendwann mal dieser Effekt so nicht mehr da ist. Wir haben eine relativ hohe Stabilität in einem Bereich, und das hat wieder mit der Psychologie zu tun. Wir stellen fest, dass Ertrags- und Insolvenzrisiken nicht gut eingepreist sind, weil der typische Aktienanalyst dort nicht hinguckt. Mhm. Auch die jüngsten empirischen Forschungen, die ich in Amerika sehe, das nicht wirklich betrachten.
Die schauen eher auf die Chancen wahrscheinlich, oder nicht so sehr auf die... Werden die Chancen generell mehr oder das Geschäftsmodell dann Absatzmöglichkeiten und so, ist das generell mehr im Fokus als halt...
Ja, man schaut vor allen Dingen auf die Daten, die leicht greifbar sind. Also man guckt sich zum Beispiel lieber die Volatilität der Aktienkurse oder daraus abgeleitete Größe wie den Beta-Faktor an, als die wirklich interessanten Risiken des Unternehmens und die Cashflow-Volatilität, weil ich die eben nicht so greifen kann. Mhm. Ich habe jetzt eine Studie gesehen, die mal nicht so ganz lange Zeiträume betrachtet, sondern in Anführungszeichen nur 25 Jahre und das auf der Grundlage des Pharma-French-Modells mal geschaut hat, welche Faktoren sind eigentlich stabil, und da ist der Value-Faktor nicht mehr drin. Interessanterweise auch der Momentum-Faktor nicht. Was aber drin geblieben ist der Profitabilitätsfaktor in diesem Modell. Der zeigt weiterhin eine hohe Erklärung. Und das ist auch exakt das, was wir aus der Theorie erwarten können. Denn eine hohe Profitabilität eines Unternehmens, in dem Fall wird das als operativer Gewinn bezogen auf das Eigenkapital gemessen, also im Prinzip eine Eigenkapitalrendite. Mhm. Unter gleichen Bedingungen führt eine hohe Rendite des Unternehmens sowohl zu niedrigem Ertragsrisiko als auch niedrigem Insolvenzrisiko. Das ist also ein guter Proxy für genau die Information, von der wir wissen, dass sie nicht mit drin ist. Also Praxisfazit, alleine, dass irgendeine Anlagestrategie in den letzten Jahren gut gelaufen ist, kann man sich darauf nicht verlassen. Man sollte schon verstehen, warum denn eine bestimmte Strategie gut oder schlecht gelaufen ist. Und man sollte nicht unterschätzen, dass die Märkte tatsächlich auch lernen.
Hm. Haben Sie mal ein Positiv- und ein Negativbeispiel vielleicht für uns? So ein Unternehmen, wo Sie sagen, das ist zwar günstig oder das ist vielleicht auch schon lange günstig, aber das ist halt risikotechnisch überhaupt nicht interessant oder halt einfach viel zu heiß?
Also ich meine, wir machen regelmäßig natürlich sehr breit angelegte Studien. Wir gehen typischerweise auch so vor, sagen, also wenn ich zum Beispiel nicht in die Tiefe des Unternehmens einsteige, also nicht eine komplette Q-Score-Analyse mit allen Stärken, Robustheit der Strategie, Effizienz der Leistungserstellung stelle, sondern wir eher nur leicht verfügbare Informationen heranziehen, dann gucken wir uns diese Indikatoren der finanziellen Nachhaltigkeit an. Hat das Unternehmen ein positives reales Wachstum? Hat es eine niedrige Insolvenzwahrscheinlichkeit, eine niedrige Gewinnvolatilität und eine Kapitalrendite oberhalb der risikogerechten Kapitalkosten. Damit kann ich erstmal selektieren. Wenn ich dann zusätzlich mir anschaue, ob das Unternehmen im Moment noch relativ günstig bewertet ist, dann hätte ich genauso eine Heuristik. Wir haben zufälligerweise jetzt gerade so eine Studie gemacht. Ich habe die Unternehmen gar nicht im Detail angesehen, aber da waren jetzt Unternehmen beispielsweise in der Spitzengruppe wie eine DHL oder eine Freenet oder auch eine Merck als Pharmaunternehmen, bei denen diese Bedingungen erfüllt sind. Ich habe jetzt keine vertiefende Analyse, also daher bitte nehmen Sie nicht als Anlageempfehlung, aber man kann relativ einfach solche Unternehmen selektieren, die zumindest dann, sagen wir mal, einen zweiten Blick auf die Details sich entsprechend lohnen. Auf der anderen Seite ist die Sache noch einfacher, wenn ich Unternehmen habe, bei denen das Rating zum schon im B- oder noch schlechter Bereich ist und zum Beispiel noch nicht mal Risikomanagement existiert, unser Thema vorhin, dann würde ich die von vornherein ausschließen. Die können natürlich Glück haben, aber bei den meisten Unternehmen hält das Glück eben nicht ewig.
Was ist denn so ein Unternehmen, wo Sie jetzt sagen, das segelt wirklich hart am Wind, da ist das Risiko einfach hoch?
Also ich hatte über den BayWa-Fall ja erzählt, dass wir so Analysen machen, aber da möchte ich jetzt aus unseren Listen, die wir dann da bereitstellen, jetzt kein einzelnes Unternehmen nennen, das dann wirklich in Schwierigkeiten geht. Wir haben relativ viele im Unternehmen in Deutschland im Moment.
Gibt es vielleicht eine Branche, die da besonders heraussticht?
Also wir haben natürlich, die üblichen Verdächtigen. Die Vermutung, die man vermutlich hat, ist, dass wenn eine Branche jetzt in wirtschaftlich schwierige Rahmenbedingungen kommt, dass immer mehr Unternehmen dort auch in Schwierigkeiten kommen. Das sehen wir natürlich durchaus. Also wenn man jetzt mal so den ganzen Automotive-Sektor sich ansieht, dann sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schlecht und das ist natürlich genauso eine Konstellation. Wenn sich die Rahmenbedingungen von Branche oder Land verschlechtern, dann nimmt natürlich automatisch auch der Risikogehalt des Unternehmens per se zu. Und wenn das Unternehmen dann selbst noch relativ viele eigene Risiken hat, dann wird es eben relativ schnell eng. Und wenn das Unternehmen dann zusätzlich noch eine schlechte Fähigkeit im Risikomanagement hat, dann steigt eben die Wahrscheinlichkeit einer schweren Krise, bestandsgefährdender Entwicklung im Sinne dieses Paragraph 1 Starrung oder gar einer Insolvenz deutlich an. Also das sehen wir tatsächlich im Moment.
Jetzt versetze ich mich mal in die Lage eines VW-Managers oder wie auch immer, jemand, der da was zu sagen hat oder Aufsichtsrats. Also VW, ich habe mir die Bilanz auch schon mal angeschaut. Das kann ich nur empfehlen, wenn man sich das mal einfach mal nur durchblättert. Das ist ein komplexes Konstrukt, auch mit den ganzen Beteiligungen. Da blickt eigentlich selbst ein Bilanzexperte schon, blickt vielleicht noch durch, aber es ist schon wirklich eine Herkulesaufgabe. Kann man solche komplexen Unternehmen dann hinsichtlich, wenn ich auch noch auf Risiko gehe, dann habe ich noch natürlich verschiedene Märkte, dann habe ich noch technologische Entwicklungen. Kann man das überhaupt noch vernünftig bemessen, diese ganzen Risiken, dann wenn sich die noch aggregieren? Jetzt sagen wir mal, wir haben hier China-Risiko, wir haben E-Auto. Das ist ja Wahnsinn. Kann man das noch irgendwie quantifizieren oder ist das dann eigentlich nur noch ein Ratespielchen?
Ist es zum Glück nicht, das kann man auch zeigen. Also tatsächlich ist natürlich VW ein sehr komplexer Fall. Die gute Nachricht ist, bei einem Großteil der Unternehmen ist das Geschäftsmodell deutlich einfacher und auch leichter zu durchdringen. Man muss natürlich zwei Fälle unterscheiden. Kann es der Vorstand selber noch durchdringen und kann es ein außenstehender Aktionär betrachten? Als außenstehender Aktionär hat man natürlich immer das Problem, dass uns wichtige Insider-Informationen fehlen. Gerade wenn man den Risikobericht und die Prognoseberichte ansieht, dann stellt man relativ schnell fest, und wir haben das in vielen Studien auch gezeigt, dass da im Prinzip, ich sage mal, nur Larifari drinsteckt. Sie bekommen keine sauber quantifizierten Risiken. Also selbst wenn das Unternehmen die intern hat, gibt es auch gute Gründe, warum die ihnen bestimmte technologische Risiken, die vielleicht auch für den Wettbewerber interessant sind,
ja klar, man kann ja auch nicht alles
geht dem nicht. Klar. Also in der Hinsicht ist es für den Außenstehenden immer sehr viel Vorsicht damit einzusetzen. Intern kriegen Sie die Sachen durchaus in den Griff. Das heißt also, solche Risikomodelle, die wir auch seit 25 Jahren, größer 25 Jahren, seit 98, seit Contra AG bei Unternehmen aufgebaut haben, die funktionieren sehr stabil. Intern ist das kein Hexenwerk. Mittlerweile, und da kommt man vielleicht nochmal auf die Welt der KI, kommen wir auch an einen Punkt, bei dem auch ohne kostenpflichtige Tools das auch Investoren einfach aufbauen können. Solche Simulationsmaschinen wie unseren Strategienavigator stellen wir als Forscher sowieso kostenlos zur Verfügung. Das heißt, ich kann eine Planung erzeugen, die Risiken quantifizieren. Wo der Knackpunkt bis heute eigentlich ist, ist, dass es eben genau, wie Sie sagen, schwierig ist, diese riesigen Mengen an Daten zu analysieren. Die Daten von VW, der Wettbewerber, die Brancheneinschätzung, die Märkte aus China etc. Und da hilft uns genau die KI. KI ist ein überraschend dummes System, wenn es um anspruchsvolle betriebswirtschaftliche Fragen geht. Unsere eigene Forschung zeigt, dass die Maschinen regelmäßig daneben liegen. Aber wenn ich KI mit strukturiertem Wissen anreichere, also dir zum Beispiel einen Leitfaden gebe, wie man denn sachgerecht ein Risiko quantifiziert, über 10 verschiedene Schritte, das dann spannend, dann macht die Maschine das richtig. Und das ist das, was im Moment, wenn man jetzt mal auf das nächste Jahr guckt, eigentlich State of the Art in solchen Investmentsentscheidungen sein wird. Man nimmt harte Rechenkerne, in denen eben kalibrierte Ratingmodelle drin sind, Unternehmensplanung, Monte-Carlo-Simulation, die verfügbar sind und eigentlich, wie gesagt, kostenlos sind. und flankiert die mit KI. Und zwar genau mit der Aufgabe, dass die KI nach definierten Regeln die relevanten Informationen zusammensammelt, dann in die Rechenmaschine hineingibt, die Auswertungen erzeugt, die für eine Bewertung relevant sind und sie dann wieder hübsch aufbereitet. Wenn ich sage, ich verstehe eine Bilanz nicht im Detail, dann kann eine KI die Ergebnisse eben nicht nur für einen Top-Investor aufbereiten, sondern sie kann es im Prinzip auf jedem Sprachlevel, das ich haben möchte, aufbereiten. Das ist die große Chance, wenn man die KI kombiniert mit gesicherten betriebswirtschaftlichen Wissen. Und das wird sicherlich in dem Bereich, was so Investing-Strategien angeht, einen weiteren Pluspunkt bringen und wird es Unternehmen, die es erstmal selber aufbauen müssen, auch einfacher machen, diese Dinge umzusetzen.
Aber da müsste KI ja eigentlich die Wirtschaftswelt, natürlich vorausgesetzt, man nutzt sie richtig, wie Sie es gerade beschrieben haben, aber müsste ja eigentlich die Wirtschaftswelt sicherer machen, oder? Also zumindest, man kann ja ganz andere Mengen, Datenmengen, Risikomengen verarbeiten, was früher, na gut, möglich war es schon, aber halt wahrscheinlich viel zu aufwendig. Also da müsste ja viel mehr durchgespielt werden können und zumindest in der Theorie müsste das ja das
in der Theorie verbessern. Das, oder? Potenzial ist auf jeden Fall da. Also wir haben im Moment, auch wenn man sich die Welt der unternehmerischen Entscheidungen ansieht, schon jetzt die Konstellation, schon aufgrund von vernünftigen gesetzlichen Anforderungen, Business Judgment Rule, haben wir die Verpflichtung eigentlich, dass eine Unternehmensführung bei einer unternehmerischen Entscheidung angemessene Informationen haben muss, insbesondere über die Risiken. Ich möchte das vorher wissen. Und die Entscheidungsvorlagen, das zeigt unsere Forschung auch, sind oftmals schlecht. Deshalb kommen so blöde Investitionsentscheidungen oder blöde Übernahmen zustande, weil man insbesondere die Risiken nicht einschätzt. Und eine der Begründungen ist immer, ist ja aufwendig, so eine Entscheidungsvorlage zu erzeugen, was aus meiner Sicht etwas übertrieben ist. Aber wie auch immer, an der Stelle hilft tatsächlich die KI. Sie ist aber trotzdem Licht und Schatten gemeinsam. Wir haben ein Problem mit der KI. Viele glauben, dass so, wenn ich eine KI mehr oder weniger nackt loslaufen lasse, weil die viele tolle Fähigkeiten hat, die auch anspruchsvolle betriebswirtschaftliche Probleme lösen kann, weil sie eben auch in anderen Bereichen gut ist. In diesen betriebswirtschaftlichen Aufgaben, und das zeigt unsere Forschung, ist die Maschine aber schrecklich schlecht.
Zum Beispiel?
Nehmen wir eine Investitionsrechnung, die fürs Value Investing interessant wäre. Wenn ich jetzt also eine simple Investition bewerten möchte in einem Unternehmen, gebe ich der Unternehmen einen Planwert, wahrscheinlichstes Zukunftsszenario, ich nenne jetzt sogar den Diskontierungszinssatz, den sie auch gar nicht berechnen, muss und sagen, nach einem Jahr gibt es einen bestimmten Rückfluss, Startinvestment. Dann wird die Maschine mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit diesen Fall falsch rechnen. Warum? Weil die eben nicht weiß oder nicht beachtet, dass bei der Bewertung einen Erwartungswert risikoadäquat zu diskontieren ist. Wenn ich aber keinen Erwartungswert, der im Mittel aller Zukunftsszenarien eintritt, vorgebe, sondern nur einen wahrscheinlichsten Wert, dann wird die Maschine fälschlich den wahrscheinlichsten Wert an der Stelle setzen. Und sie wird im Zweifelsfall den Diskontierungszinssatz mit dem Modell berechnen, das am häufigsten verwendet wird, nämlich zum Beispiel Capital as a Pricing Model. Wenn Sie eine Zukunftsinvestition haben, bei der die Risiken in der Zukunft aber anders sind als im historischen Aktienkurs gezappelt, ist es falsch. Und das ist genau die Schwierigkeit. Die Maschinen sind in diesen anspruchsvollen betriebswirtschaftlichen Bereichen nicht in der Lage, erstmal zu prüfen, ob das Modell überhaupt sachgerecht ist. Sie ignorieren, wie übrigens Menschen auch, das merkt man im Hintergrund neuronaler Netze, dass bestimmte wichtige Informationen nicht da sind. Die wird Ihnen also nicht sagen, ich kann den Erwartungswert gar nicht bestimmen, weil mir eine Risikoanalyse fehlt, sondern sie wird einfach weiterrechnen. Und die Maschinen sind sehr stark auf Gespräche mit den Menschen ausgerichtet. Und das führt genau dazu, dass sie einen Begriff, den die Maschine bekommt, durch einen ähnlichen ersetzt. Das ist für das Gespräch mit den Menschen gut. Aber wenn sie in einer Investitionsrechnung einen Erwartungswert durch einen wahrscheinlichsten Wert ersetzen, weil sich nur so ähnlich anhört, dann machen sie einen katastrophalen Fehler. Das ist das Problem. Die Lösung und dann ihr Ansatz ist, ich muss die Maschine in der sich binden. Die KI ist trotzdem eine gute Geschichte. Aber ich muss ihr dieses betriebswirtschaftliche Wissen so hart kuratiert vorgeben, dass es immer Vorrang vor allen anderen Dingen hat und die Maschine im Zweifelsfall auch stoppt und sagt, also hoppla, an der Stelle bräuchte ich eigentlich eine bestimmte Information, die ich jetzt gerade nicht habe. Die muss ich mir entweder beschaffen oder du gibst die mir. Also große Chance, aber auch große Gefahr, dass eben mit KI-Unterstützung noch dümmere Fehler gemacht werden als bisher. Wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass im Moment manche schlecht eingesetzte KI-Systeme, die wir auch in Unternehmen sehen, eher Brandbeschleuniger sind für genau die Fehler, die der Mensch auch macht. Nämlich exakt die gleichen Fehler, nur schneller.
Das Problem ist ja auch, ich habe dann auch ein Alibi, also ich nutze die KI vielleicht auch noch schlecht, hack da meine Sachen rein und sagt, ah, die KI sagt, das Risiko ist ja gar nicht so groß oder beziehungsweise ist ja alles okay und dann beschäftige ich mich vielleicht gar nicht mehr damit. Ist das auch eine Gefahr, dass ich dann eben den gesunden Menschenverstand, was ja auch ein Unternehmer auszeichnet, dass er wirklich seine Branche kennt, sein Unternehmen kennt, seine Produkte kennt, dass das vielleicht auch dann ja nur noch so ein abstraktes Gerechne wird, was dann...
Die KI kann den Entscheider nicht ersetzen. Die Verantwortung für die Entscheidung bleibt bei dem Menschen und der muss die Annahmen und die Modelle, die dahinter liegen, um bis zu verstehen und berechnen. Und tatsächlich ist die KI an der Hinsicht so ein bisschen ein Hilfsmittel, das in der Hinsicht auch gefährlich wird. Ich darf ich habe zwei Probleme mit dem Thema Einsatz von KI, wenn man sich auch die juristische Diskussion dazu ansieht bei unternehmerischen Entscheidungen. Auf der einen Seite gibt es mittlerweile eine starke Tendenz zu sagen, ich darf KI gar nicht ignorieren. Denn diese riesen Informationsmengen, die Sie vorhin angesprochen haben, auszuwerten, geht ja nur mit KI. Und wenn du die KI gar nicht einsetzt, dann fehlen dir potenziell richtige Informationen. Und hättest du die KI eingesetzt, hättest du eine bessere Entscheidung getroffen. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist aber, wenn ich die KI einsetze, dass eben die Gefahr besteht, dass ich irgendwelche Blackbox-Dinge aufbaue, dass ich gar nicht mehr über die Annahmen nachdenke, was ich nicht darf, oder dass die KI eben genau die Fehler macht. Und das Gefährliche an der KI ist, so wie die Dinger trainiert sind, die sind nicht auf Wahrheit trainiert, sondern auf Wahrscheinlichkeitsmodelle. Die KI produziert tendenziell die Aussage, die ein typischer Leser erwartet. Mhm. Und zwar mit den typischen Fehlern, die der typische Mensch auch machen würde. Und das ist genau das, was die KI eben so gefährlich macht. Deshalb eine große Chance, wenn man es richtig einsetzt. Aber wir sehen in dieser, ich nenne es mal Übergangsphase, im Moment mindestens genauso viele schlimme Fehler, die durch KI-Einsatz passieren, wie Nutzen.
Vorher hatten wir KI auch als Risiko. Also es ist klar, welche Risiken KI mitbringt. Aber ist KI jetzt für Sie wirklich ein großes Risiko? Also natürlich Arbeitskräfte werden ersetzt, aber das ist ja auch immer eine Frage, auf welcher Seite ich stehe. Das kann auch eine große Chance sein. Oder Arbeitskräfte können die KI nutzen und werden noch viel produktiver. Warum wird denn KI so stark auch als Gefahr wahrgenommen oder als Risiko, besser gesagt?
Also ich beschäftige mich mit Risikoforschung auf unternehmens- und volkswirtschaftlicher Ebene jetzt schon relativ lange. Und tatsächlich ist das der Faktor, der am unsichersten in den Einschätzungen ist. Mhm. Bei vielen anderen Themen, ob das Dotcom oder Internet ist, viele andere Dinge, mit denen wir uns beschäftigt haben, sind, sagen wir mal, natürlich auch mit unsicheren Auswirkungen versehen. Aber die KI hat eine andere Dimension. Mhm. Sowohl im Hinblick auf mehr Chancen als auch mehr Gefahren. In der sich muss man sich mit dem Thema beschäftigen, gar nichts zu tun oder auch einen Standort wie Deutschland keine KI zu haben, ist sicherlich ein Problem. KI ist der wahrscheinlich wichtigste Treiber für die zukünftige Produktivitätsentwicklung. Wenn wir so die langfristigen 200 Jahre ansehen, dann haben wir eben immer Innovationszyklen, die da sind und die um die unser langfristiges Produktivitätswachstum, das für unseren Wohlstand maßgeblich ist, von sagen wir mal 2% irgendwie aufrechtzuerhalten, brauchen wir eine neue Spitzentechnologie und da gibt es auch noch andere, aber die KI ist einer der wesentlichen Treiber. Aber sie bringt eben auch neue Risiken, Cyberrisiko. Wir haben jetzt gesehen, dass OpenAI mit ihren Modellen durchaus auch Probleme hat, die dann plötzlich mal ausbrechen und irgendwelche Schäden anrichten. Wir haben also durch die KI erstmal größere Risiken, als wir das gewöhnlich sind. Mehr Chance und mehr Gefahr. Und wir haben sicherlich auf der Ebene der Arbeitsmärkte ein Problem, das wir in der Vergangenheit nicht in dem Umfang hatten. Wir haben immer neue Technologien, Menschen werden entlassen, Strukturwandel, alles gut. Die Sorge, die zumindest manche im Moment haben, ist, dass wir diesmal das in einer größeren Dimension haben als früher, weil möglicherweise die KI, in Klammern vielleicht auch in der Kombination mit Robotik, in der Lage sein wird, alles besser zu machen als bestimmte Gruppen von Menschen. Sodass also sagen wir mal, ein ganz großer Teil von Menschen eigentlich in keinerlei Hinsicht mehr wettbewerbsfähig ist. Und das wäre sicherlich ein Problem. Wir sehen heute schon in den Unternehmen, dass wir auf der einen Seite einen höheren Bedarf haben an absoluten Spitzenexperten. Das sind die, die wissen, welche Fehler auch die KI macht und die KI realisieren. Aber so in dem Einsteigerlevel, so die Junioren in der Betriebswirtschaftslehre, die in eine Beratungsgesellschaft, Prüfungsgesellschaft, Unternehmen hineingehen, da muss man realistischerweise sagen, die können über einen relativ langen Zeitraum durch eine vernünftig eingestellte KI heute schon geschlagen werden. Und da müssen wir uns sehr Gedanken machen, was hat das für Wirkung auf den Arbeitsmarkt, auch auf das Thema Ungleichheit. Die KI forciert die Erhöhung der Ungleichheit potenziell auch am Arbeitsmarkt und bei der Entlohnung.
Herr Gleisner, sehr spannend. Kommen wir langsam zum Fazit, vielleicht noch zu einem Ausblick. Wie schätzen Sie denn jetzt, wenn wir mal alles so ein bisschen zusammennehmen, jetzt wollen wir mal vielleicht die deutsche Brille absetzen, die Aktienmärkte ein mit diesen Chancen, mit Risiken? Also gefühlt, wenn man so die Zeitungen liest, ist ja eigentlich alles schlecht und wir haben sehr viele Risiken. Auf der anderen Seite sehen wir jeden Tag in der Realität, sehen wir auch in den Aktienkursen, dass es dann doch ganz gut läuft. Und man hat immer das Gefühl, wenn man einfach mal die Nachrichten ein bisschen ausblendet, dann ist die Welt gar nicht so schlecht. Wie ist denn Ihre Prognose? Werden die Aktienmärkte, wie Sie das die letzten 100, 200 Jahre gemacht haben, werden die langfristig weiter steigen? Oder haben Sie da eine andere These?
Also wenn wir erstmal langfristig schauen, 50, 75 Jahre, also bis Ende des Jahrhunderts, dann werden sich die Aktienmärkte entsprechend der Entwicklung der Weltwirtschaft entwickeln. Und daher würde ich erstmal von der positiven Entwicklung ausgehen. Wir haben einen Punkt, der etwas schwächer ist als in der Vergangenheit. Die demografische Entwicklung ist nicht mehr so groß wie in der Vergangenheit. Mhm. Deshalb gibt es durchaus Gründe, dass möglicherweise die Rendite, die wir erreichen können, langfristig in Prozent beispielsweise niedriger liegt. Wenn alle anderen Rahmenbedingungen vernünftig bleiben, das heißt, wenn wir die Bedingungen für Wachstum schaffen, gesicherte Eigentumsrechte, unternehmerische Freiheiten und das global eine weiterhin relevante Rolle spielt, und davon werde ich mal optimistischerweise ausgehen, dann wird sich die Wirtschaft in der Welt grundsätzlich positiv entwickeln, auch wenn das verschiedene Regionen unterschiedlich betrifft. Und wenn ich dann in einen globalen Aktienmarkt investiere, dann werde ich trotz Krisen, die es in dieser Zeit auch geben werde, mit Aktien weiterhin sehr gut dabei sein. Wenn man die mittlere Sicht ansieht, von 5 bis 10 Jahren, ist die Sache durchaus etwas komplizierter in der Einschätzung, denn wir haben gemessen an den üblichen Bewertungsindikatoren im Heute ein relativ hohes Bewertungsniveau. Gerade wenn man sich den amerikanischen Aktienmarkt CAPE Ratio, also Schiller KGV ansieht, dann haben wir historisch hohe Bewertungen. Und die Konsequenz dessen ist typischerweise, dass wir jetzt irgendwann mal normalisieren. Das muss kein Crash sein, kann ein Crash sein, es kann auch einfach eine lange Seitwärtsbewegung sein. Und da ist es so, dass wenn man da das pessimistische Rahmenbedingungen ansieht, es auch sein kann, dass wir über 10 Jahre eine reale Rendite nur von um die Null haben werden. Mhm. Immerhin real, andere Assetklassen sind schlimmer. Innerhalb dieser Welt muss man aber auch sehen, die Bewertung ist nicht nur relativ hoch global, sondern sie ist im Moment auch sehr differenziert. Und deshalb heißt das natürlich selbst dann nicht, dass man nicht vielleicht, dass man wieder bei dem Thema Value Investing, vielleicht mal auf die Bereiche gucken kann, die im Moment nicht gerade so hype sind. Denn da findet man tendenziell tatsächlich Unternehmen, die relativ gute Qualität haben, mit einem relativ vernünftigen Bewertungsniveau. Da kann man dann ein bisschen adjustieren. Also in der Hinsicht wird es einem nicht langweilig mit dem Thema Value Investing.
Sie beschäftigen sich auch mit dem Thema Finanzkrise natürlich. Jetzt ist das nicht ausgemacht, dass alle 15 oder 20 Jahre eine kommt, aber es ist natürlich ein veritables Risiko, oder? Was man auf dem Schirm haben muss.
Ganz eindeutig, wenn wir uns unsere Krisenforschung zu diesem Thema ansehen, dann sehen wir bei Rückblick der letzten 200 Jahre, Ausblick auf die nächsten Jahre, dass wir zumindest mal von immer einer schweren Krise im Jahrzehnt ausgehen müssen. Es können auch mal zwei sein, das ist etwa das Kaliber. Und im Moment haben wir zumindest eine eher erhöhte Risikolage, weil wir auf der einen Seite auf dem Finanzmarkt erhöhte Warnindikatoren haben, hohes Bewertungsniveau, hohe Verschuldung, auch Länder, die in der Vergangenheit noch sehr stabil waren, aber vielleicht nicht mehr so stabil sein werden. Nicht nur die USA, man denkt auch an Japan, die plötzlich keine Nullzinsen, sondern 2-3% Zinsen auf ihre hohe Verschuldung zahlen. Also wir haben relativ viele Krisenindikatoren, die auf der Seite etwas passieren, und wir haben eben erhöhte Risiken auf der geopolitischen Seite. Das kann eben sowas wie ein Konflikt um China und Taiwan sein, um nur ein Beispiel zu sagen. In der Hinsicht müssen wir uns als Investoren, als Mensch, auch als Unternehmer darauf einrichten, dass in den nächsten 10 Jahren 1 bis 2 schwere Krisen auf uns zukommen, und man sollte sich so robust aufstellen, dass man die auch überstehen kann, sei es als robustes Unternehmen oder auf staatlicher Ebene als robuster Staat.
Jetzt würden mich noch 2 Fragen abschließend interessieren. Eine persönliche Frage als Risikoforscher, wenn man sich da ständig damit beschäftigt, wenn man da so tief drin ist, gibt's Sachen, wo Sie sagen würden, die unterschätzen Sie auch manchmal, vielleicht Gefahren, die viel größer sind? Man kennt ja den Klassiker, viele haben Angst, dass das Flugzeug abstürzt zum Beispiel, obwohl das ja sehr sicher ist. Gibt's was, wo Sie auch mal sich, sagen wir, Obacht, das ist vielleicht viel riskanter, als man es fühlt, und vielleicht gibt's auch was andersrum, was gar nicht riskant ist, was man aber vielleicht sich manchmal unnötig den Kopf zerbricht?
Also wir gucken uns diese Daten sowohl auf der Ebene der Person, die Lebensrisiken an, wissen eben, dass der Flugzeugabsturz vielleicht kein so großes Problem ist, auch die Naturkatastrophe kein so großes Problem, wenn man eher nach Herz-Kreislauf-Krankheiten oder auch Infektionskrankheiten schauen muss. Diese Statistiken sind alle relativ stabil. Also da gibt es eigentlich wenige wirkliche Überraschungen. Wir haben eigentlich weniger das Erkenntnisproblem, welche großen Risiken existieren, die zu einer Krise führen können. Die größere Herausforderung ist, dass wir einfach nicht vorhersagen können, was denn als nächstes passiert. Wir wissen auch nicht, wann eine Überbewertung in der Hinsicht platzt. Und da muss man einfach eine gewisse Demut die Sache heranziehen. Und das ist auch so die Idee zum Beispiel eines robusten Unternehmens oder eines robusten Staates. Sagen, auf der einen Seite, die eine Säule, ich versuche die Risiken, die da sind, oder meine Chancen und Gefahren, möglichst sauber zu quantifizieren, auch zu aggregieren, den Gesamtrisikoumfang einzuschätzen und die Risiken, wo es denn ökonomisch sinnvoll ist, mit vertretbaren Kosten verbunden, zu bewältigen. Aber ich weiß, dass ich da fehlbar bin. Das heißt, ich versuche zusätzlich als Unternehmen gedacht, eine strategische Aufstellung zu bekommen, dass ich auch einen Risikoeinschlag überleben kann. Und zwar selbst eines Risikos, das ich vielleicht vorher übersehen habe. Und das ist auch heute die moderne Denkweise der robusten, zukunftsorientierten Aufstellung eines Unternehmens. Und übrigens sollten sich auch so Staaten beschäftigen. Kümmere dich an der ersten Verteidigungslinie um die Risiken, aber baue eine zweite Verteidigungslinie auf, falls du was übersiehst.
Jetzt die letzte Frage. Wir haben heute auch viel über Deutschland gesprochen, deutsche Wirtschaft, den Standort. Wenn Sie jetzt der Risikomanager wären, Risikomanager, Bundeskanzler, wie auch immer, 3 Sofortmaßnahmen, was würden Sie ganz konkret anpacken, wo Sie sagen, da müssen wir jetzt die Risiken ganz schnell reduzieren?
Wer auch immer Berater, welches Kanzlers auch immer ist, wird nicht durchdringen mit irgendwelchen Ideen. In der Hinsicht ist das große Umsetzungshemmnisproblem, das wir da sicherlich haben, wir hatten da schon drüber geredet. Also ich kann natürlich sagen, welche Ideen mir einfallen. Wir haben eine Sache verstanden, aber in der Umsetzung sind wir zu langsam. Deutschland muss verteidigungsfähig werden und das schließt übrigens dann auch die Ideen Schutz gegen im inneren Bereich mit ein und das viel schneller, als wir das im Moment gemacht haben, zu sagen, wir wollen erst 2035 irgendwie verteidigungsfähig sein, das ist eigentlich ein Witz. Das ist erkannt worden, aber man muss es anders umsetzen. Alles, was wir haben an sozialen Systemen, Umgang mit der demografischen Entwicklung, auch mit der Verteidigung, setzt Wettbewerbsfähigkeit voraus. Das heißt, das Zweite, was wir ganz groß machen müssen, ist tatsächlich sich genau darum auseinandersetzen, wie werde ich wieder Wettbewerbsfähigkeit? Wie kann ich die Investitionsrenditen erhöhen? Wie kann ich Bürokratie abbauen? Wie können wir entsprechend schneller werden? Wie können wir auch den Fokus wieder auf die richtigen Themen setzen? Sagen nicht der ESG-Score verbessern, ist das A und O, sondern die Arbeitsproduktivität verbessern, ist das A und O, Innovationen fördern. Das ist der zweite große Bereich. Und das Dritte, ja, das sind wir eigentlich bei dem Thema Robustheit des Staates. Verteidigung ist ein Aspekt, aber wir haben eben auch eine ganze Reihe noch weiterer Aspekte, bei der wir aufpassen müssen. Wir bauen immer noch zu viele kritische Abhängigkeiten auf und nicht ab. Jetzt ist es ja nicht mehr das russische Gas. Jetzt haben wir zum Beispiel die Abhängigkeiten auf der KI-Seite oder von Zulieferungen aus China. Wir müssen schauen, dass Deutschland eben wirklich in eine Situation kommt, dass es eben ein Risiko Einschläge übersteht. Und das setzt mal erstmal eine nationale Risikoanalyse wirklich auch voraus, die wir auf Unternehmensebene vorschreiben, auf der Ebene des Staates
nicht haben. Gab es die denn schon mal?
Wir haben sowas schon gemacht, aber...
Also ich meine jetzt von den Verantwortlichen, ne?
Es gibt immer wieder Teilbereiche, es gibt ja auch Bundesämter, die sich um bestimmte Arten von Risiken kümmern. Aber so die komplette Frage, was bedroht denn Deutschland als Ganzes, wie man es als Unternehmen sich stellen muss und wie muss ich dann die Maßnahmen priorisieren, das haben wir eben nicht. Wir priorisieren eben Maßnahmen immer etwas anders. Wir haben die reale Klimakrise als Thema genommen und mit sowas wie einer Energiewende uns auseinandergesetzt, die, naja, vielleicht nicht so übermäßig wirksam ist, aber hohe Mittel aufgewendet hat. Das viel größere Problem der demografischen Änderung haben wir eben nicht. Wenn ich die halbe Billion oder eine Billion vielleicht an einer anderen Stelle eingesetzt hätte, in den globalen Aktienmarkt investiert hätte, dann hätten wir heute 2 Billionen aus dem, was in den letzten 15 Jahren da wäre. Und wir hätten aus den Erträgen keine Schwierigkeiten mehr mit der Rentenversicherung. Wir sehen eben, dass da die Prioritätensetzung nicht da ist. Und das ist natürlich genau auch die Denkweise des Risikomanagements im Allgemeinen. Risiko gehört zum Leben dazu, egal ob als Privatperson, Unternehmen oder eben als Staat. Ich muss die Risiken aber sachgerecht quantifizieren, um sie zu priorisieren und dann muss ich eben an den richtigen Schwerpunkten ansetzen. Und das ist uns in der Vergangenheit nicht gut gelungen.
Herr Gleisner, hoffen wir, dass einige das Interview sehen und vielleicht das Ganze verbessert wird. Das wäre dringend notwendig und wünschenswert.
Ich hoffe es immer weiter, auch wenn die Erfahrung der Vergangenheit, sagen wir mal, auch da ein bisschen vorsichtige Einschätzung rechtfertigt.
Herzlichen Dank Ihnen.
Ich danke Ihnen. Hat Spaß gemacht.
Das war ein großes Vergnügen. Ich hoffe für euch auch. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Kommentare, da freuen wir uns drauf. Und wenn ihr Fragen habt, ja, dann hoffe ich, dass wir auch gerne mal ein Interview führen. Und dann können wir vielleicht auch die Fragen beantworten. Und unbedingt Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke Ihnen.
Danke auch.
Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.